So, da sind wir doch schon wieder. Die Rakete geht ab, könnte man fast sagen. Es ist der 8. Juni, wir haben Montagabend 17 Uhr. Wir sind ein bisschen früher dran. Warum? Ergibt sich natürlich noch ein bisschen im Podcast gleich. Das Wetter ist schön, der Sommer ist da. Wir haben uns wieder hierhin verirrt und es geschafft, unsere Mikrofone ans Laufen zu kriegen und sind frisch erholt vom langen Wochenende und auch ausgelaugt von einem langen Arbeitstag, zumindest teilweise. Willi, was geht?
Ich muss gerade ein paar Preisalarme setzen. Ich trade so ein paar unseriöse Sachen. Deswegen
du bist die Michi. Michi setzt auch immer.
Ich bin besser als
Michi. Bist du so bei geizhals.de und so?
Nee, viel schlimmer. Ich bin in so komischen so Financial Bubbles unterwegs. Immer so Analysen posten. Ich denke mir so, stimmt nicht.
Da musst du mich abholen. Das ist für mich, what?
Nein, also ich habe so ein Parallelhobby, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Das Parallelhobby ist so, dass ich sage, ich habe dann so paar Euro 50, also wirklich ganz, ganz kleines Geld. Und dann denke ich mir so, okay, ich guck mal, was ich glaube, was in kurzer Zeit einfach viel, viel Volatilität hat. Mhm. Und dann kaufe ich Aktien und dann warte ich und dann verkaufe ich die wieder.
Wann ist das passiert, dieses Hobby?
10 Euro am Tag. Keine Ahnung, das hat so. Also manchmal sitze ich in Meetings auf der Arbeit und es ist endlos langweilig. Und dann gehe ich dann zwar auch aus den Meetings raus, aber dann denke ich mir so, ja, vielleicht muss ich doch ein bisschen zuhören und dann mache ich halt so ein bisschen.
Stark, das wo andere Sport wetten, so, weißt du, um zu sagen, so, ich wette mal auf genau so eine afrikanische Liga, Kuala Lumpur gegen irgendwen und das ist ja, für dich ja quasi so. Da geht ein Graf nach oben, ich kaufe da mal ein bisschen und dann so, ja, witzig.
Ja, das ist so ein bisschen die Richtung, ja. Es gibt ja, momentan ist ja, also, das ist so geil, der groß gefasste Aktienmarkt so, momentan, es verhält sich so wie früher so Meme-Coins. Mhm. So, du hast so Schwankungen von 10%, 15%, da kommen Quartalsberichte raus, 30%. Mhm. Und, so ein bisschen das Thema und deswegen hat mich das auch so ein bisschen in den Fingern gejuckt, war in letzten paar Wochen eigentlich, hat man halt so gemerkt, okay, die Welt weiß nicht so recht, wohin mit Investitionen, mit Kapital, weil irgendwie so, ne? Software kauft ja keiner mehr gefühlt. Dann war Software auf einmal so runtergeprügelt zum Nichts. Das heißt, du hast so Unternehmen gehabt, weil sie diese 30 Jahren halt krass Softwareprodukte machen, die einfach kaum was wert waren, nur noch gefühlt. Mhm. Und gleichzeitig hast du halt diese ganzen die Chip-Stocks, ob es Nvidia ist oder halt hier
AMD, Speicher Intel und so weiter, dann ja auch alles irgendwie so ein bisschen nachgezogen, ne?
Alles to the moon so. Und dann hat man gemerkt, okay, aber was, wenn man doch nicht so viel AI benutzt und was, wenn Software doch irgendwie wichtig ist? Dann ging der Trade in die andere Richtung plötzlich. Das war halt so ein Bereich, wo ich sage, oh, das verstehe ich. So grob und da bin ich so up to date und da dachte ich mir, okay, kannst du ein bisschen Spaß draus machen. Ja. Deswegen gucke ich jetzt alle so 2 Minuten nervös und gucke, ob da jetzt Spaß. Okay. Dafür gibt es ja Preisannahme. Das heißt, ich werde irgendwann benachrichtigt in den nächsten 2 Stunden, Blabla hat den Kurs erreicht, dann drücke ich drauf und sage, ja, 3 Euro, ja.
Witzig. Ja, witzig. Einfach für den kleinen Dopaminkick quasi. Also ohne Geld zu verlieren, ohne Geld zu gewinnen, einfach für den Dopaminkick so ein bisschen.
Ja, doch, also natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass ich schon so mir ein Taschengeld gewinne.
Okay,
ja,
okay, also wir sind doch 50. In den Beträgen. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich so ein bisschen wie so ein Cookie-Clicker. Einfach so ein Idle-Game quasi, wo man sagt, okay, du hast so 2 Cent drin und dann machst du aus den 2 Cent halt im besten Fall, sag ich mal, 90 Cent, was ja crazy wäre, aber es sind halt nicht 9 Euro und.
Also hier so Trade Republic nimmt ja doch 1 Euro pro okay. Trade.
Ah, okay.
Das heißt, ich muss mindestens 2 Euro bezahlen, so. Plus den Spread, den die auch nochmal kassieren hinten rum. Das bedeutet, ich muss dann irgendwie, wenn ich jetzt 10 Euro nehmen würde, dann müsste ich ja mindestens irgendwie, keine Ahnung, 30-40% machen, damit sich das lohnt. Und daher schon so 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro, 100 Euro vielleicht, bis 200 Euro.
Okay.
In dem Segment.
Solange die Quote gut ist.
Ja, das weiß man natürlich. Das ist halt praktisch bei Sportwetten. Da sagt ja einer, was du zu erwarten hast.
Du kannst so Handicap-Wetten machen und so. Aber das Witzige ist, du bist direkt in dem Kontext eingestartet, nachdem ich fragen wollte. Perfekt. Weil ich hab's mir nicht angeguckt. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab nur seit Wochen Überschriften ja gelesen. SpaceX, ETF, Sparpläne, Regeländerungen. Der große Betrug an allen Anlegern oder die große Hoffnung, kauft nicht, weil am Anfang ist alles schlimm, kauft doch, S&P 500 nimmt ihn nicht auf, andere nehmen ihn auf, man weiß es nicht. Kannst du mich so ein bisschen in die SpaceX-Lore reinholen? Weil grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, so ganz ohne Internetwissen, hätte ich jetzt gesagt, okay, da ist eine große Firma, wir sehen seit mittlerweile Jahren Raketen starten und landen, mal explodieren sie, sie explodieren immer weniger und da verbinden Leute viel Hoffnung mit und denken so, ey geil, so nachhaltige Raumfahrt, nachhaltiger Warentransport irgendwie ins Weltall, cool. Gibt's irgendwie 3, 4, 5 Firmen von SpaceX, so ein bisschen die präsenteste, weil irgendwie Elon Musk auch mit drin hängt und die schon ja große Aufträge quasi gemacht haben und halt relativ medienwirksam sich so inszenieren mit ihren Starts und Landungen. So. Und dann ist es ja eigentlich, also dann ist ja erstmal die Frage, ist ja erstmal, ist gar kein Nachteil daran zu sagen, okay, die gehen jetzt an die Börse. So ist ja erstmal nicht positiv, nicht negativ. Oder kann man da schon irgendwie sagen, das ist irgendwie ein komischer Move, weil haben die irgendwie NASA-Gelder bekommen und vom Staat und deswegen ist das nicht okay und so? Oder ist das irgendwie alles bis dahin erstmal sauber, deiner Meinung nach?
Also, Grunde genommen ist erstmal nichts Verwerfliches dran, an die Börse zu gehen. Ich meine, SpaceX hatte seit Beginn an, am Anfang hatten die so Elon Musk Geld und dann haben die aber das verbrannt relativ schnell und dann hatten die halt irgendwelche anderen Investoren. So. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist halt, dass eben andere Menschen jetzt auch eben diese Aktie kaufen können und vorher ging das halt nicht, weil nicht jeder von uns quasi Zugang hat zu, hey, ich will da auch investieren und sagen, ja, wie viele Millionen hast du? Und sagst du, ja, ich habe eher 50 Euro. Und dann sage ich, sorry, Liste ist zu kurz, um dich drauf zu packen. Also im Grunde genommen öffnet sich jetzt erst einfach nur der Markt für andere Anleger, dass du sagst, ich kann da jetzt auch Geld reinstecken.
Genau.
Genau. Daher erstmal alles tutti.
Genau.
Nichts Verwerfliches.
Und dann ist jetzt die Frage, wie ist das Verfahren, um in so große ETFs und Indizes sozusagen aufgenommen zu werden, weil da gab es jetzt ja, also zumindest die Schlagzeilen, die ich gelesen habe, war dann so, Änderungen wegen SpaceX. Jetzt ist erstmal die Frage, ist es wirklich wegen denen? Hat da irgendwer Lobbyarbeit quasi betrieben sozusagen? Oder ist es einfach eine Regel, die eh schon klar war und die passt jetzt auf einmal mit dem, was SpaceX reinbringt? Und was ist das für eine Regel? Und warum gibt es die? Geht es einfach um Größe und die wird einfach angehoben oder verändert? Also kannst du mich da so ein bisschen abholen?
Ja, also ohne jetzt jeden Index zu kennen und ohne jede Regel irgendwie im Kopf zu haben. Also im Grunde genommen muss man sich so vorstellen, es gibt erstmal Indexanbieter oder Anbieter, die sagen, ich habe hier so eine Art, ich stelle quasi basierend auf bestimmten Regeln halt ein
Portfolio oder
Korb aus Unternehmen zusammen. Mhm. Genau, und dann sage ich halt, diese Unternehmen sind jetzt, bilden diesen Index. Mhm. Und dann gehen halt viele Anleger hin und sagen, hey, oder gehen Banken und Investitionsfirmen hin und sagen, hey, ich biete quasi meinen Kunden an, diesen Index für die nachzubilden, dass die den einfach quasi kaufen können. Da müssen sie sich quasi keine Gedanken machen, können auf diese Regeln und auf meine Portfolio-Skills quasi basiert auf diesen Index vertrauen und können einfach da rein investieren. So.
Ja.
Das heißt, jeder weiß, was Sache ist, jeder kennt die Regeln und jeder kann quasi auf dieser Basis dieser Regeln entscheiden, ist das ein Index, den ich gut finde oder nicht.
Ja, ein Index, nur ganz dumm, wäre jetzt sowas wie der S&P 500, Nasdaq und so weiter, der DAX und so weiter, das sind Indizes quasi, ne?
Genau, klar. Und in der Regel haben die halt eben so bestimmte Regeln, nach denen die quasi auch mit der Zeit halt abwägen und entscheiden, welche Unternehmen kommen halt neu rein, welche Unternehmen gehen raus, weil die meisten dieser Indizes haben halt eine Deckelung. Die sagen zum Beispiel, ich bin der S&P 500, das heißt, da sind die 500 Unternehmen drin, so manchmal sind es auch 502, was weiß ich, und der Nasdaq 100 sind halt 100 Unternehmen, plus minus. So, und das heißt, die machen dann halt je nachdem, manche machen das quartalsweise, manchmal halbjährlich, manchmal jährlich, entscheiden die, welche Unternehmen kommen neu rein, welche Unternehmen gehen raus.
Wer steigt ab, wer steigt auf, sozusagen, ne? Das war ja irgendwie so vor 4, 5, 6 Jahren war das doch mit Tesla beim S&P 500, glaube ich, das Thema so ein bisschen, ne? Dass er irgendwie groß genug die Aktie wurde. Oder, also ich weiß nicht, ob das Marktvolumen oder also was der Faktor war.
Das ist jetzt Teil der Regel, genau. Und jeder Index hat halt für sich dann definiert, zum Beispiel, wir sagen halt, bei uns kommen die größten 500 größten Unternehmen rein aus bestimmten Segmenten. Plus, es sind noch nicht nur die größten im Sinne des, wie viel sind die wert, sondern da kommt auch noch sowas dazu, wie die müssen in den letzten 4 Quartalen hintereinander positive Zahlen geschrieben
haben.
Oder deren Aktienstruktur muss hergeben, dass so und so viel Prozent, 5 oder 10% aller Unternehmensaktien, die existieren, auch frei käuflich sind. So. Und so gibt es verschiedene Regeln bei verschiedenen Indizes.
So. Soweit auch so weiter und, unverwerflich, oder? Ist das ein Problem von Indiz? Ist das irgendwie doof? Das ist ja jeder, die Regler selbst und ich entscheide, welchen Index ich kaufen will oder wo ich mit ein will sozusagen. Und deswegen ist halt deren Regeln und ich kann sie gut finden oder nicht, genau, sozusagen. Ne? Genau.
Und was halt, was man jetzt einfach im Hinterkopf haben muss, ist, dass diese Indizes halt miteinander konkurrieren. Mhm. Ja, also weil die halt sagen, hey, je mehr Leute meinen Index kaufen, desto irgendwie besser, weil ich habe so Lizenzgebühren, die ich einnehmen kann. Sag mal, wenn du einen Fonds aufsetzen willst auf Basis meines Index, dann musst du halt für diesen Index halt auch Lizenzgebühren in irgendeiner Form zahlen oder was auch immer. So, das heißt, du bist ja schon daran interessiert, dass möglichst viele Leute deinen Index gut finden und entsprechend halt kaufen. So. Soweit so gut. Und jetzt, was jetzt in den letzten, ja weiß ich nicht, so in 20, 30 Jahren so ein bisschen sich rauskristallisiert hat, ist, dass bestimmte Industrien, unter anderem diese ganze Internetindustrie, aber jetzt auch quasi das Thema AI und das Thema, was auch immer jetzt künftig noch kommt, so ein bisschen in so Märkten halt dieses Phänomen haben, dass halt wenige halt viel Markt machen. Also so, ne, zum Beispiel bei Suchmaschinen ist Google halt immer noch die krasseste Suchmaschine. Bei sozialen Netzwerken gibt es halt gefühlt irgendwie 3, 4, die relevant sind. So, das ist halt immer so, dass du eine Handvoll Unternehmen, die halt ultra krass irgendwie verdienen daran und halt sich ein gutes Business machen. Und jetzt hast du halt eben das Problem, dass halt, wenn du halt so ein solches Unternehmen bist und in einem Index geführt bist, dann sagen halt viele Leute, hey, für mich ist entscheidend, dass vielleicht dieses Unternehmen halt mit da drin ist, weil sonst kaufe ich den Index nicht. Klar. So, du, ne, guckst halt daran, wer ist in diesem Index, und dann willst du halt, dass bestimmte Unternehmen da drin sind, weil sonst sagst du ja, ja, ich will aber daran profitieren, wenn jetzt Nvidia in den nächsten 10 Jahren nochmal ganz viele Grafikkarten und was auch immer verkauft, dann will ich da Teil dessen sein. So. Das ist schon nicht ganz unwichtig, auch wer in diesem Index geführt wird.
Genau, weil andersrum so, gibt es ja auch, ne? Weil es gibt ja auch dann manchmal das, dass man sagt, keine Ahnung, ich will nicht, dass in meinem Portfolio irgendwie da Waffen geliefert werden. Ja, oder genau. Ich habe eh schon Google und Apple und Amazon Aktien, ich will in meinem mit meinem Portfolio sozusagen nicht auch noch jetzt in irgendwelchen ETFs Google, Amazon, Inks, weil sonst habe ich das einfach 3- und 4-fach sozusagen drin. So, ne? Deswegen macht es irgendwie Sinn.
Genau. Ja. Genau, und jetzt ist es halt so, dass halt eben SpaceX gesagt hat, hey, wir gehen jetzt an die Börse. Und dann haben halt die Indexanbieter für sich überlegt, okay, SpaceX erfüllt im Zweifel halt nicht alle unsere Kriterien, so, weil die vielleicht noch nicht genug Quartale hintereinander positive Zahlen geschrieben haben, weil die deren Aktienstreubesitz halt irgendwie bei 5% liegt, nicht bei 10%, und weil die vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Kriterien, weiß ich jetzt nicht, also nicht erfüllt haben.
Aber warum wird da so ein großes, warum ist es überhaupt so ein großes Thema direkt? Weil es gehen ja ganz viele Firmen am Tag an die Börse sozusagen und da redet keiner drüber, weil man irgendwie erwartet, dass SpaceX so riesig schon ist irgendwie, also kann man das irgendwie.
SpaceX ist quasi sobald, also wenn bestätigt wird, dass der Preis gezahlt wird, den sie jetzt wollen, dann ist das der größte Börsengang ever und also rein vom wie viel Geld nehmen die auf, also neues Kapital kommt rein, aber auch vom Marktwert her sind die, glaube ich, automatisch Top 10.
Ach, krass.
Das halt, ne, so das Nvidia, weiß ich nicht, Apple, Microsoft und so weiter, irgendwas. Und dann kommt dann irgendwann auf unter den Top 10 oder vielleicht ist es auf Platz 11 oder irgendwas, kommt dann SpaceX plötzlich.
Ach, okay, krass. Weil das ist natürlich dann von den, was du vorher schon in Investitionsrunden eingenommen hast sozusagen, oder weil das jetzt einfach deine letzte Kapitalreinholrunde ist, oder also wie.
Basierend auf der aktuellen, auf der Börsengang ist ja eine Kapitalmaßnahme, wo du Kapital aufnimmst. Und dann sagen die halt, ey, wir haben jetzt so und so viel Umsatz, wir haben so und so viele Gewinnerwartungen, das ist unsere Story. Habt ihr Bock? Ja. Wir verkaufen euch jetzt frische Aktien zum Preis von $135. Ja. So, wer ist dabei? Wenn sich jetzt genug Leute finden, die sagen, ja, finde ich einen guten Preis, dann kriegen die halt irgendwie, weiß nicht, ich glaube, das sind 75 Milliarden. Mhm. Kriegen die halt frisches Geld rein und der Unternehmenswert sind 1,75 Billionen oder so. Also, wie gesagt, unter den ganz, ganz großen.
Verstehe.
Und alleine vom Unternehmenswert und eben von der, wie soll ich sagen, Präsenz dieses Börsengangs, haben halt viele Indizes halt sich die Frage gestellt, okay, was mache ich? Ich habe zwei Optionen. Ich kann entweder sagen, meine Regeln sind die Regeln, das heißt, im Zweifel ist SpaceX halt nicht mit dabei, kommt erst in einem Jahr, vielleicht auch in zwei. Oder ich sag jetzt halt, es gibt bestimmte, die haben auch solche sogenannte so Fast-Track-Optionen, so ein bisschen wie im Phantasialand, wo du an der Schlange vorbeigehst, gibt es auch halt in diesen Indizes halt eben solche Methoden, wo die sagen, hey, für bestimmte Unternehmen, für bestimmte Ereignisse, die halt eben ja im Zweifel halt auch groß werden, also die wahrscheinlich, also die das Kalkül ist jetzt, was, wenn SpaceX in die Börse geht, die halt von einem Jahr so einen dicken Run hat, und alle, die unseren Index kaufen, sagen halt, ey, ihr, also die ganze Kohle hatte ich halt mitnehmen können, habe ich aber nicht, weil ihr erst noch ein Jahr warten wolltet. So.
Genau, und ich als Anleger will das ja im Zweifel auch. Ich suche ja im Zweifel, also das wissen die Leute wahrscheinlich in der Regel nicht, aber ich als Anleger könnte ja auch darauf achten, ich suche mir einen Index aus, der diesen Fast-Track sozusagen anbietet, weil ich will, wenn ich diesem Index vertraue und sage, hey, ich will davon profitieren, wenn da irgendwas Krasses mal in den Markt kommt, oder will ich lieber einen gemächlicheren, entspannteren Index, der weniger volatil ist, und dann verzichte ich auf einen, wo dieser Fast-Track-Klausel im Kleingedruckten irgendwo steht. Wie gesagt, wahrscheinlich wird keiner wissen, ob das bei sich im Indiz irgendwie Index drin ist, aber ist ja auch wieder fair, ist ja auch wieder okay, ne? Soweit. Ja. Mhm.
Aber im Grunde genommen, die ETF-Anbieter gehen jetzt wahrscheinlich zu den Index-Anbietern und sagen, hey Leute, wäre schon cool, wenn ihr das irgendwie, also wir sagen euch, dass unsere Anleger, die ETFs-Anleger, die finden SpaceX cool. Mhm. Könnt ihr da nicht irgendwas machen? Mhm. Ich glaube, das ist so die Kette. Mhm. Also ne, Anleger sagen, wir wollen. Mhm. Habt ihr das drin? Kommt das rein? Mhm. ETF-Anbieter sagen, hey, Index-Anbieter, wäre voll cool, wenn du das reinmachst. Ich habe nämlich so und so viel Volumen in deinem Index quasi. Und wir wollen das alle. Also mach bitte. Und dann sagen, dann entscheiden quasi die Index-Anbieter so, hey, sind wir jetzt S&P 500? Und sagen nein. Mhm. Oder sind wir Nasdaq und sagen ja. Mhm. Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Und die Konsequenzen sind halt eben, dass manche sagen vielleicht, ich finde den S&P 500 jetzt umso besser, weil der eben konsistent an seine Regeln irgendwie beibehält und eben da niemanden reinlässt, einfach mal auf die Schnelle. Mhm. Und andere sagen vielleicht, ey, ich finde das total doof, verkauf den und kauf den Nasdaq stattdessen. So. Das heißt, das ist so ein bisschen diese ganze Optionswuselei aller Parteien, die dann sagen, hey, finden wir es gut, schlecht, machen wir es, hier machen wir es nicht, und was sind eben die Konsequenzen im Zweifelsfall. Und das ist so ein bisschen diese Gemengelage, gerade eben so basierend auf den Indizes, die halt sagen, ja, tun wir die halt rein oder tun wir die nicht, also tun wir SpaceX rein oder tun wir SpaceX nicht rein, je nachdem.
Aber unterschätze ich das? Weil mein Gefühl würde jetzt ja auch sagen, okay, in der Regel diese Indizes, wenn du jetzt sagst, so ein S&P 500, so, dann hast du irgendwie so ein MSCI World, der eine S&P 500 oder irgendwas so ein bisschen abdeckt sozusagen mit drin.
Ja.
Dann ist doch, selbst wenn die jetzt SpaceX reinnehmen, ist das doch prozentual, also ist das für Anleger so ein Ding, weil dieser ETF sich so krass bewegen in diesem Jahr, dass man sagt, das ist diesen ganzen Wusel jetzt wert, weil die Leute, die doch Bock auf SpaceX haben, die können einfach die Einzelaktie kaufen. Die können einfach sagen, ja, ich gehe jetzt mit in diesen Run und ich hole mir SpaceX, ich hab Bock da drauf. Warum ist es so ein Thema, also wo ist das Problem, wenn man sagt, ja, die großen ETFs, die ja eh für Stabilität im Zweifel irgendwie stehen sollen, na klar, nicht immer, aber es ist ja, glaube ich, im Kopf der Menschen so drin, ja, dann steigen die halt in einem Jahr da ein, wenn diese ganze Shitshow, die jetzt am Anfang da sein wird, wahrscheinlich, wenn der Börsengang angegangen ist, es wird ja wahrscheinlich nicht einfach nur hochgehen, sondern die Leute werden da ihre Gambles machen am Anfang. Der geht erst da rein, wenn das gelaufen ist, und dann ist gut, also ich... Das
ist auch, glaube ich, bei den meisten so die Grundphilosophie, ne, dass die sagen halt, wir machen das halt quartalsweise und interessiert es nicht, wann du in die Börse gegangen bist, sondern du bist halt, wenn du da an die Kategorien erfüllst, bist du halt nächstes Quartal dran. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen tatsächlich individuelle Spekulation auch so, der ETF-Anbieter und der Index-Anbieter, dass sie halt sagen, hey, wir glauben, dass das eben so ein wichtiges Unternehmen sein könnte, dass wir halt möglichst schnell eben daran partizipieren wollen oder eben halt auch nicht. Oder wir andersrum, wir glauben, dass unsere Anleger das als so wichtig erachten, dass wir das möglichst schnell haben wollen. Oder wir glauben, unsere Anleger legen mehr Wert darauf, eben, dass eben Stabilität und eben keine ruckartigen Bewegungen gemacht werden in der Hinsicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Spekulationskette nach dem Motto, welches Produkt launchen wir jetzt, also nehmen wir es mit rein oder nicht, und wird das unseren Anlegern gefallen? Und ich glaube, das ist halt auch unterschiedlich, weil ich glaube, so ein S&P 500 Anleger ist vielleicht anders gepolt, vielleicht als jemand, der
scheinbar
Stock 100 kauft. So, und ich glaube, dadurch, dass niemand weiß, wie es ausgehen wird, ob jetzt irgendwie in den nächsten Jahr die Aktie sich irgendwie verdoppelt, verdreifacht oder halt halbiert, dadurch, dass niemand weiß, ist so ein bisschen, ja, die einen sagen halt total gerechtfertigt, pack die auf jeden Fall rein, sonst verpasst ihr den Run. Die anderen sagen, es ist massiv überbewertet. Sag ich, smart, wenn ihr die nicht reinpackt, weil dann kauft ihr die später, wenn die reinpackt in einem halben Jahr oder so, zu einem ganz viel attraktiveren Kurs, bla. Also das ist halt,
Ich würde weiterhin, glaube ich, sagen, für mich als, also sag ich mal, als Kleinanleger und wenn ich mich so versuche, in die Leute reinzuversetzen, würde ich weiterhin fragen, was spricht dagegen, also warum würde ich jetzt Druck auf meinen Indexanbieter, auf meinen ETF-Anbieter sozusagen machen, weil ich es ja einfach als Einzelaktie kaufen kann. So, wenn ich Bock auf dieses Game habe jetzt mit SpaceX, habe ich ja alle Möglichkeiten, dann schichte ich den Sparplan einfach um von dem S&P 500 und schichte den einfach mal kurz in Einzelaktie SpaceX, wenn mir das wichtig ist.
Ja, ja.
Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute, also ich persönlich würde sagen, das sind für mich einfach verschiedene Produkte irgendwie und ich entscheide mich ja für das eine Produkt aus den und den Gründen und für das andere Produkt aus den und den Gründen und verstehe deswegen nicht so ganz den Trubel, den scheinbar zumindest in meiner Internetblase da jetzt so ein bisschen, wie gesagt, ohne jetzt immer ins Detail da reingeguckt zu haben, würde ich nicht ganz verstehen, warum das jetzt so ein großer Trubel ist. Dass es um diesen Börsengang Trubel gibt, klar, weil es einfach spannend ist und das irgendwie, ne, wie du sagst, wenn das so der größte Börsengang und so weiter, super spannend. Aber warum das jetzt Index, ETF und so weiter so krass beschäftigen sollte, finde ich irgendwie ein bisschen, also kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ja. Ja. Ich meine, ich kann es halt aus Perspektive ETF-Anbieter kann ich es halt nachvollziehen, weil die halt sagen, naja, ne, der Gedanke, den du geäußert hast, ist ja richtig so. Was, wenn jetzt, weiß nicht, 10% unserer monatlichen Sparer sagen, ha, ich kaufe das Ding lieber separat einzeln. Da können die halt ausrechnen, wie viel Volumen geht uns dann quasi flöten und wie viel Prozentpunkte können wir nicht auf dieses Volumen rechnen und das entgangener Gewinn quasi.
Ja.
Das heißt, ne, wenn die halt so merken, okay, das ist ein Thema bei unseren Anlegern, das ist halt auch individuell, welche, je nachdem welcher ETF und wie da die Regeln sind und so weiter, aber dass die halt sagen, hey, wir finden das wirklich total wichtig.
Ja, stimmt, so und, macht Sinn. Ja, so verstehe ich so ein bisschen, weil ja, du
und willst dann
ja
sagen halt verdienen. die wiederum den Index haben, wieder, ey, hör mal zu, wir haben hier, also wir haben in eurem Index, wir zahlen euch so und so viele Millionen im Jahr an Lizenzgebühr, dass wir halt euren Indexnamen bei uns draufschreiben können. Wir fänden es voll cool, wenn ihr für die größten Börsengänge, die es so gibt, wink, wink, vielleicht dann auch eure Fast-Track-Optionen spielt, weil unsere Anleger fänden das ziemlich gut. Also gehen eure Lizenzeinnahmen hoch, unsere Management-Fees gehen hoch. Wir gewinnen alle, vertrau mir, Bro, die finden das wirklich gut. Wink, wink. So. Und damit hast du die Kette geschlossen.
Das stimmt. Und auch aus anderer Perspektive, so ein bisschen könnte man ja auch noch die Perspektive so einzunehmen, dass, also das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen, aber dass wahrscheinlich der Kleinanleger sich jetzt auch nicht zutraut, dann den richtigen Start sozusagen zu treffen in diesem Rennen in der Aktie, weil so wie ich das gelernt habe bei den letzten Börsengängen, die so groß waren, was man so gelesen hat, ist ja immer so ein bisschen, wirklich so die erste Woche ist ja crazy, weil die Leute halt irgendwie da schnell Geld mitmachen wollen irgendwie nicht darauf aus sind, jetzt im Zweifel zu sagen, ich kaufe jetzt möglichst am ersten Tag, damit ich in einem Jahr damit happy bin, sondern die erste Woche wirkte immer so ein bisschen wie so ein kleiner Krieg.
Ja.
So, und dann heißt es ja immer so ein bisschen, dann verlierst du eh gegen die Roboter, du verlierst gegen die Riesenanleger sozusagen und so weiter, deswegen gehst du da eigentlich unter, weswegen dann vielleicht sagst, okay, dann will ich aber so früh wie möglich durch meinen ETF irgendwie da drin sein, weil dann habe ich es irgendwie drin und habe selber nicht die Verantwortung, mir da irgendwie die Finger zu verbrennen und habe auch keinen Triggerfinger und denke mir, ich mache mir einen Preisalarm und muss jetzt gucken, was mache ich jetzt quasi.
Ja. Ich glaube, was das Thema noch so ein bisschen aufheizt, ist, normalerweise ist es halt so, dass bei jedem Börsengang wird halt festgelegt, wie viel Prozent eben des neu emittierten Kapitals, wie viel der neu emittierten Aktien, halt wie viel Kapital du dir von wem reinholst. Und in der Regel wird halt dann mit großen Banken gesprochen und wird dann, die sagen halt so, ja, wir fragen mal unsere institutionellen Kunden, wer kauft wie viel. Und dann wird quasi die Kapitalerhöhung basierend quasi auf eher wenigen institutionellen Kunden durchgeführt. Und dann bleibt so ein kleiner Prozentsatz, den man dann so ein bisschen den Privatanlegern so zuwirft, so von wegen, aber dann werden auch eher in der Regel halt eben halt Private Banking, wenn da Leute gefragt, so, hey, hast du nicht mal Lust mit 250.000 nochmal hier ein bisschen SpaceX zu machen? So. Und das ist halt insofern halt nochmal jetzt ein bisschen anders geworden. Das kommt einmal zum einen daher, dass du halt auf der einen Seite halt eben bei den Brokern diese Klassik, diese Neo-Broker hast, wie Robinhood und Trade Republic, die halt sagen, hey, wir sind so auf Seiten der Kleinanleger, wir versuchen euch da so mit reinzukriegen. Und ich glaube, SpaceX hat halt gesagt, wir geben halt einen viel größeren Prozentsatz halt an Kleinanleger raus, weil wir halt sagen, ne, das ist so ein bisschen, wir haben keinen Bock, das nur an die Großen zu verkaufen, weil die kaufen es ab, ja, gar kein Ding. Aber was du halt manchmal hast, ist halt eben diesen, am Anfang halt diesen Pop, ne? Also das ist der Preis, der wird festgelegt und der erste Handelspreis direkt 30-40%
drüber. So.
Genau, das kann halt passieren, kann auch in die andere Richtung gehen. Aber das weiß halt keiner, aber im Grunde genommen kann halt jetzt bei SpaceX halt, können dann viel mehr, in Anführungszeichen, prozentual gesehen halt eben Kleinanleger halt auch mit reingehen, was halt eher unüblich ist. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt dadurch, dass eben SpaceX als Firma nicht eindeutig ist, also es ist nicht so, dass man drauf guckt und sagt, ja, klares Investment machen oder ganz klar nicht machen, sondern die Leute sind halt gespalten. Die einen sagen, das ist total overhyped. Mhm. Die anderen sagen, hey, die Bewertung ist nach 2 Jahren drin. So. Mhm. Und wenn du langfristig überlegst, also es gibt halt 2 komplette gegensätzliche Positionen. Und natürlich sagen dann die einen, hey, das ist halt irgendwie, da werden so dumme Leute gefangen, so nach dem Motto, ja, wenn der kleine Anleger reingehen kann, der wird dann abgezogen und dann, ne, das heißt, quasi bist du so die Exit-Liquidity, also du bist quasi derjenige, der halt einfach da reinkauft, um halt anderen Leuten die Liquidität zu geben, die sie halt zum Verkauf brauchen. Und die anderen sagen, hey, das ist voll cool, weil es gibt halt Kleinanlegern total die geile Chance, halt möglichst früh dabei zu sein. Wenn es dann eben danach hochgeht, dann hast du halt eben einmal die Chance, halt einen fairen Preis zu bekommen und nicht den Handelspreis nach Minute null. Und das ist jetzt halt die Frage, je nachdem, was du erwartest von diesem Unternehmen, ist es halt eben, naja, werden Leute die Kleinanleger abgezogen versus die Kleinanleger haben jetzt die Chance mitzumachen. Und je nachdem, wie du es halt siehst, bist du eher skeptisch und sagst, das ist ja voll der Scam, warum machen die das? Oder, ne? Und die anderen sagen halt, das ist voll cool, das ist eigentlich revolutionär und sollten nicht alle Unternehmen das so machen oder wieso nicht sogar mehr Geld den Kleinanlegern?
Aber was hat SpaceX davon? Sind die einfach Philanthropen und machen das, weil sie die Menschen glücklich machen wollen? Oder ist, also wahrscheinlich, das sage ich so provokant, weil wahrscheinlich jetzt nicht das zwingend das Hauptanliegen ist? Oder ist es so ein bisschen auch, also profitieren die aber von diesem Hype in irgendeiner Form sozusagen? Also will man diesen Hype erzeugen? Nee. Und, oder warum macht man das, dieses ungewöhnliche Schichtung sozusagen?
Also der Hype ist sowieso interessant, weil es gibt keinen Hype. So, die haben halt gesagt, das ist unser Preis, der wird nicht mehr verhandelt. So, das heißt, normalerweise machst du es halt so, dass du halt über Wochen quasi mit institutionellen Anlegern und Banken sprichst und die sagen dann, ja, ich habe hier den Preis euch rausholen können. So, und dann wird halt der IPO-Preis festgesetzt. So, der wird dann nachdem man so ein bisschen gecheckt hat, wer ist wie kaufbereit. Und SpaceX hat gesagt, hey, wir wollen die Kohle reinholen, das ist die Anzahl der Aktien, das ist der Preis. Wir verzichten auf dieses
Hochbieten
Wandel, quasi, so ein bisschen, ja. Genau, sondern wir nehmen einfach den Preis, den es gibt, so, den wir brauchen halt für unsere Projekte, so machen oder nicht machen. Und ich glaube, so die Grundidee dahinter ist geprägt tatsächlich, glaube ich, durch Tesla.
Okay.
Vor allem, weil bei Tesla hast du halt einen riesen Retail-Anteil.
Ja.
Also viele Tesla-Investoren sind Retail-Investoren und du hast halt dann so eine, ja, einfach viele Leute, die halt eben sagen, hey, ich finde das Unternehmen gut, ich will das lange halten und mache damit irgendwann mein Geld. Und ich glaube, so aus dieser Erfahrung heraus ist eben Retail-Investoren halt teilweise super loyal und halt eben, wie soll ich sagen, auch unterstützend sind dem Unternehmen gegenüber und gesagt, okay, wäre cool, wenn wir die Möglichkeit haben, auch Retail-Investoren halt früh möglichen Zugang zu geben, dass sie halt eben nicht sich später einkaufen, wenn der Preis halt weggelaufen ist. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern. Im Grunde genommen ist es SpaceX komplett Latte, woher die Kohle kommt.
Ja.
Wie gesagt, solange halt genug Leute bereit sind, deren Preis zu zahlen. Und jetzt spekuliert hat die ganze Welt, die einen sagen zum Beispiel, das ist total überzeichnet. Das heißt, es gibt viel mehr Leute, die es haben wollen zu dem Preis, als da ist. Was eher dafür sprechen würde, dass halt so nach dem Motto, ja okay, es ist keine wirkliche Abzocke. Aber im Grunde genommen heißt das auch wiederum nichts, weil selbst wenn es überzeichnet ist, kann es am ersten Handelstag in den Keller rauschen. So. Das heißt, das spekuliert halt jetzt gerade auch Gott und die Welt und sagt halt, ja, das ist halt eben fairer Preis, ist kein fairer Preis, Retail wird abgezogen. Ohne Retail gäbe es diese IPO in der Form nicht. Die Spekulation gibt es auch. Und aber ich glaube, da gibt es keinen Vor- oder Nachteil eben aus Unternehmenssicht, außer du sagst halt, hey, ich will halt eben das. Ich will nicht nur, dass eben die großen Fonds in meinem Pool sind, sondern ich will halt möglichst breit gestreutes Publikum, damit, und das ist bei SpaceX eigentlich auch scheißegal, damit ich bestimmte Entscheidungen eben durchdrücken kann.
Ja,
mit Hilfe von Retail ist aber auch egal, weil Elon Musk hat eben die Ultra-Voting-Rights, deswegen ist es auch scheißegal.
Ja.
Also eigentlich ist es nur, wenn dann, hey, weiß nicht, unsere Tesla-Fan-Girls und Boys kriegen jetzt hier auch nochmal einen Early Access. So.
Ja. Ja, letzte Frage vielleicht noch dazu, und dann können wir den Haken hintermachen, glaube ich, außer du willst noch was dazu sagen. Wie dreckig ist denn dieses Game, nicht jetzt bei SpaceX, sondern generell bei so Firmenstart, bei so Börsengängen sozusagen? Gibt es da alle Szenarien, die man sich vorstellen kann? Oder also ich stelle mir gerade so ein Szenario vor, du bist irgendwie ein Riesen, also ein bisschen ein Fonds wahrscheinlich macht das nicht, weil der Träger ist, aber du bist ein Rieseninvestor sozusagen, der, keine Ahnung, sagen wir, du kaufst dir für 1 Milliarde, kaufst du dir jetzt da irgendwie Aktien sozusagen. So. Und dann wettest du aber quasi auf fallende Kurse. So. Und dann machst du den Start und verkaufst quasi als allererstes irgendwie 1 Milliarde deiner Aktien. Der Kurs wird ja, da werden wahrscheinlich dann Leute drauf reagieren und im Zweifel machst du noch 2 Twitter-Posts. Kannst du dann quasi an diesem Fallen mehr verdienen, als du eigentlich, wahrscheinlich ja schon, ne? Also theoretisch, das ist natürlich jetzt gerade so ein theoretisches Konstrukt, das ich mache, aber das ist das, was ich meine, wo ich immer Schiss hätte, quasi so ein bisschen, ja, dass ich mir denke, gegen solche Strategien verliere ich einfach, wenn ich sage, ich gehe da jetzt direkt von Tag 1 rein, weil da so viele Leute verrückte Pläne haben können, sozusagen. Ja, ja. Ist ja bei GameStop am Ende auch ein bisschen so gewesen, oft, dass dann so...
Nur andersrum, dass Retail quasi die Großen rausgekriegt
hat. Ja, genau, genau. Auf der Seite so, genau, aber dann wiederum auch die größeren Retailer sozusagen, die Kleinen abgezogen haben, so ein bisschen, indem dann also, ne, dass die halt früh rausgegangen sind, dann fallen die Kurse, alle anderen kommen langsam raus. Also leidet ja dann der mit dem kleinsten Volumen da drin, hat meistens so ein bisschen die größte Arschkarte, so ein bisschen. Ja. Das ist einfach so ein bisschen so, oder? Da kann ja keiner was für. Das ist ja einfach, it's the game, right?
Das Gute ist halt eben, wenn du, also es gibt ja zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, du gehst halt, du zeichnest quasi, bevor Handelsstart ist. Mhm. Bedeutet, ne, sagen wir mal, diese $135 pro Aktie, das ist das, was du, wo du sagst, ich quasi nehme an der Kapitalerhöhung teil. Das bedeutet, das ist dein Preis.
Das habe ich jetzt erst gecheckt. Das hast du eben schon mal erwähnt, ich habe mich nachgefragt. Das geht jetzt bei dem Börsengang sozusagen
das, so. Diese Option wird quasi eingeräumt. Das heißt, du bist quasi, du bist Teil der Kapitalerhöhung. Ja.
Okay.
Sobald die durch ist und das Ding gehandelt wird, wird ja kein neues Kapital reingeholt, dann ist nur noch ein reines Trading.
Ja.
So, und jetzt ist halt die Frage, was ist deine Erwartung quasi im ersten Handelstag, in der ersten Handelswoche und so weiter. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich erwarte, dass der Preis unter die $135 pro Aktie fällt, dann wäre es ja voll smart, eben nicht zu zeichnen, sondern du wartest einfach, du gehst rein, guckst, wie der Markt so den Preis runterdrückt und kaufst dann, wenn du kaufen willst. Oder du sagst von vornherein, ich kaufe die gar nicht, ich zeichne gar nicht, sondern ich gehe halt in den Markt rein, wetterfallende Kurse oder. Und allerdings sagst, hey, ich glaube, dass der Preis hochschnellen wird, so in die, weiß nicht, 200, 300 Euro pro Aktie, was auch immer, dann wäre es voll smart, weil da kriegst du quasi, bevor diese ganze Hektik losgeht, schon für den festgesetzten Preis eben deine Anteile und kannst dann überlegen, ob du sagst, ich warte, bis der ganze Markt hochläuft, verkaufe direkt und hast quasi am ersten Handelstag vielleicht irgendwie 20, 30, 40, 50, 100% gemacht. Oder du sagst halt, ich lass laufen und was auch immer. Ja. Aber das ist halt eben der Vorteil, wenn du halt die Alternative jetzt ist.
Erklärt sich das nochmal für mich deutlich besser,
Die Alternative ist, vorher als Retail sagst du, ich mache eine Order in den Markt und hoffe, dass der erste Preis, den es überhaupt gehandelt wird, nicht schon direkt 200% über dem festgesetzten Börsenpreis liegt. So, das ist der Unterschied.
Ja, und das meine ich immer,
danach ist sowieso.
Das finde ich immer so ein bisschen diese Shitshow quasi. Aber dann ist das ja eigentlich ein ganz, consumer-friendly Move sozusagen. Ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da einsteigen.
Ja,
ihr könnt euch die Finger verbrennen, aber ihr habt zumindest die Option im Vergleich zu sonst sozusagen.
Ja. Und ich glaube, realistisch gesehen, das läuft halt so ab, jeder bekundet Interesse.
Mhm.
So. Dann wird einen Tag vorher geguckt, so, okay, nach dem Motto, wer hat wie viel Interesse bekundet, wie viele Anteile, und dann wird geguckt, wie hoch sind der Pool, damit anteilig verteilt. Mhm. Heißt, ich kann jetzt zum Beispiel Trade Republic sagen, ich hätte gerne 100 Aktien.
Ah, das geht in der App selbst quasi, gibt es so einen kleinen Pop-up quasi, sagt, hast du Bock zu partizipieren sozusagen?
Genau.
Ja, witzig.
Dann sagst du denen, wie viel Kohle bist du bereit zu geben, dann gucken die alle Kunden, ne, so und so viel Kohle, dann sagen die, hey SpaceX, wir bringen dir 1 Million Kapital oder 1 Milliarde, was auch immer, dann sagst du, okay, cool, das bedeutet, ihr kriegt 0,5% von unserem gesamten Pool, dann verteilen die das anteilig wahrscheinlich an deren Kunden, so. Wenn du jetzt 100 gesagt hast und die kriegen aber nur eine Zuteilung von 1%, kriegst du eine Aktie. Das heißt, du kriegst eine für diesen Preis von $135 pro Aktie. So, das ist dann dein, hast du daran teilgenommen, hast du quasi, dass dein Geld geht quasi direkt an SpaceX und das ist die Kapitalerhöhung.
Jetzt macht das alles für mich noch viel mehr Sinn, jetzt verstehe ich das alles noch mehr, weil dann quasi Trade Republic als sozusagen einer der großen Investoren auftritt sozusagen und die haben diesen ganzen Kleinkram an der Backe und das muss nicht SpaceX machen, weswegen die jetzt nicht alle Einzelanleger reinholen würden, weil das ja ein Killer zu verwalten. Ja, das heißt, das machen quasi diese kleinen Neobroker, also die großen, kleinen Neobroker, wie auch immer. Und dann sind die quasi wie ein Geldgeber mit 1 Milliarde sozusagen. Bist du halt der und der regelt das. Verstehe.
Genau.
Interesting.
Ja.
Okay. Vielen Dank. Habe ich jetzt verstanden.
Sehr gerne.
Das hätte ich natürlich auch Claude fragen können, aber ich dachte, ich frag mal dich.
Der arbeitet wahrscheinlich gerade noch an anderen Projekten, oder?
Ich hatte Angst, dass er vielleicht irgendwie zu viel Ressourcen frisst. Keine Ahnung. Ja, das ist witzig, da wollte ich ja ein bisschen von erzählen. Ich habe dir extra vorher nicht so viel davon erzählt, weil ich dachte, das wäre mal für dich vielleicht ganz witzig. das im Podcast zu hören, aber andersrum. Weil sonst ist es ja immer so, dass ich sage, Willi, gib mir endlich einen Sinn für die KI. Ich sehe ihn nicht und ich sehe sie nicht. Und was soll ich tun? Und es ist einfach lame und ich kann mit der reden und das war's. Und ich hatte letzten Mittwoch die Fortbildung hier bei uns in der Schule. Brauche jetzt nicht ganz ausholen, aber nur noch mal kurz zusammengefasst quasi, wo es ein bisschen noch gelockt wurde mit Künstliche Intelligenz in Klausurkorrektur. So, muss man schon mal direkt vorweg schicken. Spoiler, ist in Deutschland noch nicht erlaubt, weil du musst irgendwie eine zertifizierte KI sein. Es gibt aber diese Zertifizierungsstelle noch nicht, deswegen gibt es noch keine zertifizierte KI. Es gibt keine einzige quasi. Selbst die vom Land nicht. Es gab ja Telly, beziehungsweise jetzt AIS-Chat, also AIS-Chat. Und selbst die ist nicht zertifiziert. Das heißt, da fehlt es einfach an der Stelle, könnte man sagen.
Ey, komm, ich mach das. Ich mach
die Zertifizierung. Das ist so witzig. Also, genau. Ich verstehe grundsätzlich, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht Pandoras Büchse offen öffnen und irgendwie sagen, ja, Lehrer korrigiert nur noch mit KI und dann gibt's die ersten, also ich als Schüler würde dann auch denken, yo, also macht er das noch ein bisschen ordentlich oder nicht? Ist es jetzt einfach eine KI-Note oder nicht? Du willst das nicht so, dass das so random ist, deswegen willst du irgendwie das sauber haben, wenn überhaupt. Und auch personenbezogene Daten ist ja auch immer so ein Ding, ne? Wie kriegst du die Klausur in die KI ohne Klarnamen und so weiter und so fort? Ist jeder Lehrer wirklich so ein Datenschutzwächter und so ein guter Mensch sozusagen, zu sagen, ja, ich schwärze vorher die Namen und so. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich immer gesagt habe, ja, dann bringt's mir das auch nix. Wenn ich jetzt sozusagen jede Klausur, erstmal muss ich diese komischen Klausurbögen einzeln irgendwie einscannen, dann muss ich den Namen noch irgendwie schwärzen, dann habe ich jetzt nochmal gelernt auch, die Handschrifterkennung noch nicht so on peak im Sinne von Fehler erkennen, weil die Handschrift wird erkannt, aber es wird quasi automatisch korrigiert sozusagen so ein bisschen, weil dieses OCR, also OCR heißt es, glaube ich, diese Handschrifterkennung, gibt es irgendwie mehrere auf dem Markt und zum Beispiel die von Apple wird dann auch teilweise genutzt und beim iPad und dann, wenn dann zum Beispiel da steht, keine Ahnung, UN und das D kann er nicht erkennen, dann geht die Software hin und sagt, ja, wahrscheinlich meint die Person und, weil danach ist nur noch ein Buchstabe und der sieht ungefähr so aus wie ein D, so. Aber wenn das jetzt kein D ist, sondern vielleicht ein kleines A, dann verbessert er es halt, weil er sagt, im Duden steht aber nur das und Una gibt's nicht und so. Und was ja total sinnvoll ist für so Texterkennung und ich will irgendwas reindiktieren und bitte vervollständige meinen Satz, aber für halt Korrekturen ist es halt auf der Ebene einfach nicht so sinnvoll sozusagen. So, inhaltlich würde das, glaube ich, kein Problem sein. Inhaltlich kann die das korrigieren. Da haben wir auch mal so ein bisschen rumgespielt. In dieser Fortbildung haben wir eben auch mal geguckt, okay, du gibst der KI quasi vorher einen Erwartungshorizont, sagst, hey, das, mit einer Abi-Klausur zum Beispiel, ne? Ja, du hast den Erwartungshorizont, der machst du Abitur, gibst dem eine geschwärzte Klausur sozusagen, mit dem Namen geschwärzt und sagst, hier, korrigier das mal. Und da sind irgendwie 3, 4, 5 Durchgänge gewesen, also 3, 4 verschiedene Klausuren und die sind, die KI war immer quasi genau da oder maximal 2 Notenpunkte abgewichen sozusagen. Das heißt also, ich gebe eine 3 und die KI hat entweder eine 2 minus oder eine 4 plus maximal gegeben, aber meistens eigentlich 3 plus oder 3 minus sozusagen. Und da muss man sagen, das ist die Streuung, die du bei der 2-Korrektur auch hast. Also jetzt könnte man ja sagen, warum trifft die das nicht genau? Ja, weil Korrekturen sind nicht objektiv. Welcome to the Lehrer-Life. So ist es halt. Ne? Selbst mit mehr Erwartungshorizont kannst du trotzdem, gibst du jetzt 5 von 6 oder 6 von 6 oder 4 von 6 Punkten bei keine Ahnung, irgendeiner innerlichen Kategorie ist ja alles Interpretationsspielraum so ein bisschen auch. Und genau, deswegen könnte man auf jeden Fall da sagen, ey, das ist schon eigentlich krass, weil es ziemlich gut das schon trifft, inhaltlich bewerten kann und natürlich theoretisch ein viel besseres, individuelleres Schülerfeedback darunter schreibt, wenn du das willst. Du kannst ja sagen, ey, nimm diese Fehler, die du gefunden hast und schreib dem Schüler auf einer DIN A4-Seite, was die Probleme sozusagen waren, gib Lösungshinweise und Lernstrategien. Und diese Arbeit macht sich ja kein Lehrer, muss man sagen. Also keiner, also das ist, also
ja, klar.
Klar wäre das theoretisch vielleicht leicht leistbar, aber es ist praktisch im Alltag quasi nicht leistbar, in der Klausur sozusagen sowas herunterzuschreiben. Und daraus hat sich wahrscheinlich auch entwickelt, dass Schülerinnen und Schüler in der Regel das auch alles nicht lesen. Also wenn du die mal fragst, liest du den Erwartungshorizont, liest du meine Anmerkungen? Naja, ich habe die Note gelesen und hab's weggepackt sozusagen.
Tja,
wie wäre das, wenn jetzt eine Seite Feedback drunter steht? Wahrscheinlich erstmal nicht anders, aber ich glaube, das könnte man lernen. Ich glaube, man könnte das hinkriegen, indem man dann sagt, okay, die Stunde nach der Klausur ist sozusagen dann Feedbackstunde. Die Schüler haben 2 Stunden Zeit, sich mit der Klausur nochmal zu beschäftigen und dem Feedback. Also du zwingst sie einfach durch Unterrichts, nicht Ausfall, sondern Zeit, die dafür drauf geht, sozusagen. Das kannst du ja hinkriegen, sozusagen, dass die lernen, Feedback zu lesen, anzunehmen und damit zu arbeiten, ja, und eben, ja, Fehler zu korrigieren. Weil, sind wir ehrlich, bis jetzt ist es immer so, Klausuren, auch so unserer Schulzeit schon, du schreibst die Klausur, danach das Thema abgehakt, du willst dich damit nicht mehr beschäftigen, ist raus, Ende aus, Mickey Mouse. Und vor der nächsten Klausur denkst du dir, fuck, ja, ich weiß ja nichts mehr. So, und deswegen, das wäre, finde ich, sehe ich da schon mal als Chance, um das so ein bisschen zu ändern, sozusagen. Aber gut, Klausurkorrektur, ne, Haken dran, ist quasi nicht erlaubt, muss man jetzt ein bisschen gucken, wie es irgendwie läuft und ob sich dann eben sowas ändert. Aber ich finde, das war für mich mal ein ganz guter Einblick zu sehen, wir sind relativ nah dran, dass das zumindest ziemlich gut geht, einen Vorteil, ja, für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerinnen und Lehrer bietet in einer gewissen Form. Und deswegen finde ich das ganz cool. Wo ich vorher immer gesagt habe, ah, das klappt eh nicht und so weiter und so fort. Du müsstest natürlich so ein paar Umstellungen machen, dass du sagst, Klausurbögen sind dann im Zweifel jetzt nicht mehr Klausurbögen, sondern sind irgendwie einzelne Blätter, damit du einfach alle Klausuren, ja, danach, ja, vielleicht einmal durch den Kopierer jagen kannst. Und dann hast du das irgendwie schneller im PC und so weiter und so fort. Das wäre ja kein Problem, das irgendwie anzupassen. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass man dann denkt, hä, aber der Lehrer gibt doch viel besseres Feedback, ist doch viel wichtiger, dass der Lehrer das korrigiert. Ja, du sollst natürlich den Leistungsstand deiner Schüler kennen und solltest dich mit dieser Klausur beschäftigen, hundertprozentig. Also es geht jetzt nicht darum, dass man das nicht mehr braucht in irgendeiner Form, sondern du willst ja den Leistungsstand auch irgendwie wissen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es könnte einfach eine gute Ergänzung sein. So. Und Teile könnten es dann übernehmen und Teile nicht. Und dann kannst du dir mehr Zeit nehmen für die wichtigen Dinge und so. Also ich glaube, da können irgendwie beide Seiten von Win-Win. Und das war auf der einen Seite cool und aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ganz realistisch und ganz konkret fand ich es irgendwie ganz nice. So dieses, hier, nimm mal mein ganzes Unterrichtsmaterial, Claude, so guck dir das mal an, mach dir ein Bild davon. Und wenn ich dich jetzt frage, hey, ich komme nicht auf eine gute, ich habe hier noch, ich plane gerade Unterricht und ich habe noch 10 Minuten übrig und ich brauche so eine AFP3-Aufgabe, wo man irgendwie so ein bisschen weiterdenken kann. Hast du da irgendwie eine Idee für mich? Guck mal in mein Material. Dann sagt er, ja, hier, guck mal, ich habe doch diese 3 Arbeitsblätter hier, da hast du mal das gestellt vor 5 Jahren und da hast du mal dies. Das könnte man daraus bauen. Was hältst du von dieser Aufgabe? Und denkt so, ja, yo, das ist einfach ein Qualitätsimprovement. So, das ist einfach, sonst hätte man vielleicht gesagt, naja, ich lasse einfach den Text 10 Minuten länger lesen, dann habe ich am Ende nicht diese 10 Minuten übrig. Und keiner merkt's und ist scheißegal sozusagen. Und so hast du aber einen easy way zu sagen, ey, bevor ich mein ganzes altes Material nochmal durchlese, was einfach sehr viel Zeit raubt, um dann auch jetzt nicht so viel rauszuholen im Endeffekt für den Unterricht, hast du was du, dass du das parallel machen kannst und dir einfach coole Aufgaben ausdenken kannst. Und also ich mach kurz eine Zusammenfassung und dann, ich will nicht, das riecht gerne rein, wenn du was dazu sagen willst. Ich rede aber sonst ein bisschen. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich noch ganz cool fand, war, so mit Code zu arbeiten und dann zu sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt hier irgendwie einen Text, weiß ich nicht, geht's um 10 Prinzipien von Hohlmann oder so. Und erstell mir doch mal eine kurze App, mit der ich irgendwie überprüfen kann, ob die diese 10 Prinzipien verstanden haben, indem du irgendwie 2, 3 kleine Quizfragen dazu stellst und das irgendwie als interaktive App, die ich auf die iPads airdroppen kann, erstellst. Ja, und dann geht das relativ schnell. Und das heißt, du kannst sogar im Unterricht, wenn die Schülerinnen und Schüler gerade so ein, sag ich mal, eine halbe Stunde so einen Text lesen, kannst du davon 5 Minuten irgendwie nutzen, um zu sagen, hey, ich sehe gerade, ne, die ersten werden fertig, gib mir doch mal eine weiterführende Aufgabe zu diesen 10 Prinzipien, die irgendwie inhaltlich passt und so weiter. Kannst du das machen? Du kannst Hilfekarten erstellen, wenn du merkst, boah, da kommen jetzt irgendwie 18 Fragen zur gleichen Sache. Gib mir mal abgestufte Hilfekarten, Stufe 1 bis 3, die immer mehr helfen, dieses Kapitel zu verstehen, weil ich merke, damit haben die Probleme. Was so aber auch nicht existiert. Also da kann man nicht mal sagen, ja, das ist aber Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Ja, ich könnte mich jetzt hinsetzen und diesen Text zu Hause, natürlich lese ich den eh, aber dann noch mal hinzugehen und zu sagen, für jeden antizipierte Schwierigkeit in diesem Text erstelle ich jetzt individuelle Hilfekarten und so weiter und so fort. Ist wieder was nicht realistisch ist. Wäre schön, wenn, aber es passiert einfach nicht so. So ehrlich muss man sein. Und dass diese Gedanken, die man als Lehrer halt hat, also nach dem Motto, das wäre so geil, wenn das jetzt irgendwie möglich wäre, diese Hilfekarten zu haben, die aber eigentlich nur aus Ressourcenmangel sozusagen nicht da sind, das jetzt leisten zu können, ist schon ganz geil. Und dann könnte man ja, und dann, ne, ich bin ja auch immer der, der dann sofort sagen würde, ja, aber die Qualität und es ist alles so richtig und so weiter und so fort. Ich würde jetzt sagen, aus meiner Erfahrung mit dieser, wenn du hinterlegst, worauf er sich beziehen soll, sind die Sachen zu 95% fein. Und das sind meine Sachen auch nur. Also ich kann ja genauso Fehler machen, ehrlicherweise. Und dadurch bietet es einfach immer einen Mehrwert. Also es ist dadurch quasi es kann nicht so schlecht und falsch sein, dass es quasi keinen Mehrwert bietet, weil selbst wenn es nur 90% richtig ist und 10% sind irgendwie Quatsch, kannst du daraus ja wieder einen Lernanlass schaffen und sagen, ey, pass auf, hier diese Hilfekarten, also transparent würde ich ja sowieso immer sein. Ich finde, es macht keinen Sinn, wie bei den Schülern auch erwartet man das, wenn man selbst mit der KI gemacht hat, sagt man das denen und andersrum genauso, weil es einfach fair und fein ist so. Und die sollen ja auch lernen, mit KI umzugehen. Weil ganz ehrlich, bis jetzt ist es ja so, der Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit KI ist halt, ich habe eine Aufgabe, screenshotte die, sag, beantworte mir die. So, ich habe mein Ergebnis, Ende Gelände. Aber wenn die halt merken, ey, so Claude und so, die können halt viel mehr eigentlich. Und ich kann Claude auch sagen, ey, pass auf, gib mir so Hilfekarten dafür. Oder andersrum, ich kann jetzt hier irgendwie Hilfekarten von Herrn Pelzer nehmen. Und Herr Pelzer sagt schon, ah, da sind vielleicht so 1, 2, 3 Fehler drin, weil es von der KI gestellt ist. Die weiterführende Aufgabe ist, überprüfe die Hilfekarten auf Fehler und versuche herauszufinden, warum und so weiter und so fort, kannst du ja das, was von uns auch verlangt wird als Lehrerschaft, so KI kritisch reflektieren, Umgang mit Algorithmen, bla bla bla, Medienkonzept, NRW, kannst du halt da dran direkt üben, die sehen, man kann KI auch so einsetzen, die können KI kritisch reflektieren, denen macht es vielleicht auch noch Spaß, dir selber einen auszuwischen, weil sie merken, ja, guck mal, die App ist voll scheiße, Herr Pelzer, dieser Button funktioniert gar nicht, dann kannst du sagen, ja, dann mach besser, so, hier, 2 Inputs, let's go. Und das hat mich irgendwie ziemlich gut überzeugt, muss ich sagen. So, das fand ich irgendwie ziemlich nice. Ich muss sagen, es geht noch nicht irgendwie viel schneller. So, es ist jetzt nicht, als wäre es, es ist eher, dass ich das Gefühl habe, die Gedanken, die ich habe, kann ich jetzt noch ein bisschen besser umsetzen. So ein bisschen individueller, dass man halt vorher dachte, boah, ich habe da aber nichts zu. Lege ich jetzt eine ganz neue Doc an und so weiter. Und dann hast du aber schon mal den Grundbaustein. Dann sagst du, erstell mir daraus irgendwie eine Datei. Und dann hast du irgendwie schnell 2 Seiten DIN A4-Blatt. Und dann kannst du darin irgendwie arbeiten und das irgendwie cool machen. Und so, das, ja, finde ich. Ich stoppe den Monolog einmal kurz und muss sagen, das hat mich jetzt so im Beruf so ein bisschen überzeugt, weil das immer das war, was du von den Programmierern so ein bisschen erzählt hast. So quasi jetzt so ein bisschen parallel läuft und einfach die Arbeit besser macht in einer gewissen Form. So fühlt es sich ein bisschen an. Sag, antworte gerne, ich mache hier mal kurz runter, sonst sehe ich die nicht mehr.
Okay, ja. Also das, ich finde das Coole jetzt ist, wir sind in so einer Zeit, wo man irgendwie merkt, es ist noch nicht so richtig da, aber es ist nah genug, es ist nah genug, um sich vorstellen zu können, wie cool es irgendwann hoffentlich bald sein wird. Und man merkt aber auch, dass so der Trick ist, dass man sagt, man baut quasi so selber Strukturen auf. Sei es eben in Form von Material, ne, so das sind die Quellen, die ich gerne drin hätte, ne, oder das sind hier die grundsätzlichen Verweise, mit denen gearbeitet werden soll, was ja auch Quellen sind. Oder hier ist so mein Stil, so hätte ich das gerne, dass man da halt sehr viel Zeit jetzt noch reinstecken muss, um das Ganze zu erarbeiten. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was halt viele dann auch abschreckt oder wo auch die Fantasie fehlt, ne? Außer man hat eben so einen Kurs, ein Seminar, wo man das einmal gezeigt bekommt. Man muss auch immer noch so ein bisschen hacken, das Ganze, muss zusammenbasteln, muss es irgendwie vorbereiten, muss es erstmal kreieren, muss es aufbauen. Es ist nicht so, dass man sich einfach mal, ich mache mir einen Account und los geht's und ich sage, ich bin, Lehrer in einem Gymnasium und zack, läuft das Ganze, sondern man muss erstmal diese Struktur erstmal schaffen.
Ich habe da jetzt bestimmt 14 Stunden investiert oder so. Also bestimmt nur, um diese Struktur anzulegen und das alles irgendwie so mal erstmal aufzubauen. Und ganz ehrlich, welcher normale Mensch, der nicht schon mal gesehen hat, dass das was bringen kann, würde ich auch vorher mal sagen, ich investiere nicht 14 Stunden dafür, dass am Ende vielleicht nichts dabei rauskommt. So, deswegen ist es halt wichtig, mal auch im Lehrerkontext das Ergebnis sozusagen zu sehen und nicht immer diese Versprechung von, es könnte ja theoretisch das funktionieren. So.
Genau, und dann ist immer noch die Frage, funktioniert es auch praktisch? Ne? Wie viel Prozent hast du dann so Szenarien, wo es halt eben nicht funktioniert? Und liefert es mir einen Mehrwert, auch zeitlich oder inhaltlich? Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Frage. Ja, klar, du kannst zum Beispiel viel mehr programmieren, du kannst schneller Arbeitsblätter erstellen, aber ist es wirklich viel schneller? Ist es qualitativ? Muss ich da wie viel Zeit stecke ich rein, das zu korrigieren? Das ist exakt die gleichen Fragestellungen wie beim Programmieren oder bei allen anderen Aufgaben, wo du halt irgendwas versuchst zu kreieren. Du musst halt immer gucken, wie ist das im Gesamtblick auf das Thema, ne? Und ich glaube, das ist halt gerade so auch so ein kontroverses Thema, auch jetzt nicht nur aus Perspektive eben als Nutzer, ne? Nutze ich das, bringt es mir was, sondern das ist, komm ich zurück zum Anfang, dieses Thema rundum. Jeden Tag gibt es irgendwelche Schlagzeilen, wo es hieß, ja, die Budgets werden wieder gekürzt für Claude, ne, weil Uber sagt, wir haben zu viel Geld dafür ausgegeben und es bringt ja eigentlich nichts und so weiter. Dann sagen aber alle, ja, aber wir können auch nicht, weil es fühlt sich irgendwie so gut an, es fühlt sich richtig an, das zu nutzen, gerade weil wir haben, guck mal, wir haben das ganze Setup jetzt läuft es quasi. Ja. Das heißt, man ist sich auch selber nicht so ganz sicher, ist es die Zukunft, ist es nicht die Zukunft? Und dann ist man immer, kommt immer, finde ich, wieder an den Punkt zurück, dass man sagt, ja, okay, aber wenn ich mir vorstelle, dass es gar nicht gäbe, ist auch irgendwie falsch, der Gedanke. Und irgendwie die Existenz dessen, also diese KI in irgendeiner Form als Hilfsmittel, fühlt sich irgendwie nach der richtigen Richtung an. Klar, es ist nicht perfekt, es ist nicht so richtig da, aber man kann sich das auch nicht vorstellen, weil es gibt doch wieder Situationen im Alltag, wo man sagt, das ist auch einfach super praktisch, wenn man einfach mal was fragen kann, man ein Bild hochladen kann und sagen kann, ist das normal, dass ich mich gerade so fühle? Sind diese Bauchschmerzen besorgniserregend und was auch immer für ein Anwendungsfall es ist? Deswegen, ich bin, glaube ich, so an dem Punkt, dass ich sage, je länger Zeit vergeht, desto mehr von diesen Aufbauproblemen werden auch gelöst. Mhm. Also ne, man kennt das ja, wenn man selber irgendwie dann eine neue App nutzt, dass die App dann sagt, hey, komm mal, ich zieh mir deine ganzen Informationen, gib mir kurz Zugang zu deinem, weiß nicht, Portal XY, ich guck mal, welche Bücher du gut findest und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird halt mit der Zeit halt eben immer weniger Aufwand, dass du das halt aufsetzen musst, so wie früher, was man selber noch DSL-Modems installieren musste. Und irgendwann ist es so, steckst es rein, es funktioniert. Ja. Ich glaube, in so einem Jahr oder so gucken wir uns KI an und sagen, ja, es funktioniert einfach, es hat mich irgendwie gecheckt, so, es hat mein Instagram gecheckt, hat verstanden, wer ich bin und so weiter, kennt alle meine sozialen Kontakte, hat alle öffentlichen Funktionen über mich gescannt und kann Zugriff auf meine Festplatte haben und da steht alles drin, mein Kalender und so weiter, E-Mails, hat mich komplett geschnallt. Ja. Und ich muss es nicht erst erklären, wer bin ich, was mache ich und so weiter, sondern es weiß es einfach vom ersten Moment an und ist daher viel, viel nützlicher von der ersten Sekunde. Und ich glaube, das wird der Zeitpunkt sein, wo dann auch, weiß ich, jeder Normalo sagt, hey, das ist echt cool, das Zeug. Mhm. So. Und bisher sagen halt viele, boah, das bringt mir nichts, weil wenn ich sage, erstell mir eine Aufgabe, kommt da irgendein random Kram raus. Und ich glaube, das ist, dauert einfach noch ein bisschen, bis das gelöst ist.
Ja, genau, weil ich merke schon, dass das einfach auch Arbeit braucht, aber diese Arbeit kannst du ja mit Claude ganz geil machen, dann oder mit einer KI sozusagen machen, weil ich dann eben so gefragt habe, so, ich habe dann gesagt, so, ja, aber merkst du dir jetzt die Sachen auch eigentlich über Sessions hinaus so, weil ich habe jetzt keinen Bock, dir jetzt hier jedes Mal zu schreiben, was Sache ist. So klar kann ich so Promptlisten anfertigen, die ich dann immer wieder reinschmeiße am Anfang und so, das wäre für mich aber nicht möglich. Er sagt ja, klar, ich kann so eine Profildatei von dir anlegen, da schreibe ich einfach immer alles rein und merke als ersten Schritt, wenn du mich irgendwas fragst, gehe ich erstmal in die Profildatei, lese die aus und dann weiß ich, wer du bist und dann fangen wir direkt an. Ich so, ja, ist ja mega smart. Und dann habe ich gesagt, hier, ne, auf dem PC, du hast hier Zugriff auf diesen Ordner, den habe ich jetzt angelegt, auf den hast du immer Zugriff sozusagen.
Ja, ja.
Alles andere, frag mich bitte vorher, auch wenn du irgendwelche Sachen löschst, so bitte lösch nicht irgendwas, bitte, bitte, bitte.
Sagst du, ja, nein. Profildatei, bitte nichts löschen.
Ja, genau, genau, exakt. Und das steht genauso jetzt in der Profildatei quasi so drin. Und dann denkt man so, ja, geil. Das heißt, ich habe jetzt einmal den sozusagen so ein bisschen erzogen und er weiß auch selber so, am Ende der Session habe ich ihm gesagt, ey, nach jeder Session frag mich, ne, gib mir eine Zusammenfassung und frag mich, ob du diese Sachen ins Profil schreiben sollst, sozusagen. Dann kann ich auswählen, welche sinnvoll sind, welche nicht, welche du dir merken sollst, welche sich nur auf Schule beziehen, bla bla bla. Und das macht auf einmal ein bisschen Bock, also weil es irgendwie witzig ist. Und auf der anderen Seite hat man schon das Gefühl, man investiert dafür so ein bisschen in die Zukunft, in die man sozusagen, wo man dann sagt, okay, die nächsten paar Monate werden dadurch vielleicht ein Ticken entspannter. Genau, wenn man das so sagt, das klingt ja total weird und so. Aber ich glaube, da kommt jetzt endlich mal so ein bisschen das durch, was mir immer gefehlt hat. Ich habe ja schon einen Hang zur Technik und solchen Sachen. Und die machen mir ja eigentlich Bock. Und vorher fand ich es immer so unsexy. Aber jetzt, wo ich für mich einmal so ein bisschen geschnallt habe, wie ich auch damit arbeite, was sich total läppisch anfühlt, weil ich so denke, ey, ich war 2 Jahre lang so ein Idiot, dass ich nicht einfach mal ein bisschen mehr mich da reingefuchst habe und quasi auch die KI gefragt habe, hey, wie arbeite ich eigentlich sinnvoll mit dir in meinem Kontext und so, dass man halt wirklich dieses in diese Interaktion tritt und nicht immer nur, ich habe eine Frage, du beantwortest die nur so, geht so gut, ich bin voll enttäuscht von dir, ciao. Ich glaube, das kam auch erst so ein bisschen durch Cowork und so, weil ich glaube, Chat ist weiterhin einfach nicht spannend, sondern diese Cowork-Funktionen und diese Code-Funktionen und so, das sind halt die Sachen, die es für mich jetzt wirklich interessant machen, wo du das irgendwie merkst. Die irgendwie Bock machen. Ich habe zum Beispiel heute, hatte ich 2 Stunden Vertretung und ich mag Vertretung in der Gesamtschule wirklich nicht so gerne, weil die haben wirklich sehr selten Aufgaben, du kennst die Klasse nicht und dann ist wirklich, also ja, du hast 90 Minuten, wo du irgendwie Schüler entertainen musst und weißt nicht wie und die haben noch keinen so richtig geilen, fertigen Schulhof und du kannst nicht einfach rausgehen und also ja.
Klar, klar.
Und dann habe ich heute Morgen während der Schulzeit einfach so ein bisschen Claude parallel gucken lassen und arbeiten lassen und habe gesagt, hier, erstell mir mal 2 kleine Apps, einmal Montagsmaler, einmal Tabu so im Zweifel, so ein bisschen als Backup einfach. Jetzt habe ich so 2 HTML-Apps einfach, die ich aufmachen kann, mit so 60 Tabu-Begriffen, mit 60 Montagsmaler-Begriffen, wo man sich so durchklicken kann und so weiter und so fort. Schulkontext bezogen, also so ein bisschen für Bio-Fach ausgelegt. Und die kann ich einfach reinschmeißen und kann quasi 45 Minuten Fun haben. Ja. Und es hat 20 Minuten gedauert, bestimmt so ein bisschen, weil man immer dann sagen muss, der Button funktioniert, der hat keine Funktion, ach guck mal, und dann merkt er, ich habe hier einen Fehler gemacht und so. was aber ja auch Bock macht, dann selber so ein bisschen dahinter zu stoßen und dann zu sagen, erklär mir mal, was du da gemacht hast. Und ich als alter HTML-Pro habe natürlich gedacht, ah, ist ja spannend, was du da gemacht hast irgendwie. Mhm. Und da habe ich wieder gemerkt, ja, geil, gerade in so Kontexten, also ne, ich würde jetzt die KI nicht die Abiturvorbereitung der Schülerinnen und Schüler übernehmen lassen, so alleine, weil da ja, habe ich das Gefühl, da habe ich irgendwie ein Verantwortungsgefühl, da will ich irgendwie auch selber mit drin sein und so weiter. Aber Vertretungsstunden, sind wir ehrlich, wenn da kein Material da ist, dann geht es darum, für alle da möglichst entspannt und eine gute Zeit zu haben und da durchzukommen sozusagen. Ja, ja. Weil, ich denke an uns früher, es ist natürlich unrealistisch, wenn da irgendein Bio-Lehrer reinkommt, der sagt, so, was macht ihr gerade in Bio? Dann machen wir jetzt Bio. Und denkst du so, auf gar keinen Fall machen wir jetzt Bio. Da kannst du auch machen, was du willst. Du kennst dich um meinen Namen. So, ne? Und da einfach jetzt so ein bisschen reinzugehen, zu sagen, ey, ich habe da selber weniger Stress, weil ich nicht vorher schon denke, fuck, wie soll ich 90 Minuten diese Kinder irgendwie ein bisschen entertainen? Dich selber rausnehmen zu können und zu sagen, ey, ich habe einfach hier im Backup, habe ich so 2, 3, 4 Sachen, die ich reinschmeißen kann und dann können wir damit ein bisschen Fun haben, ist mega cool. Also das ist wirklich das, wo man denkt, das bietet einfach dafür einen krassen Mehrwert, finde ich.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist also zu 100%, ich finde auch diese Möglichkeit eben zu sagen, hier ist ein Ordner, mach da was mit. Ja. Das hat nochmal echt viel verändert, weil du, wie du auch gerade gesagt hast, du kannst halt eben so das Ordner, in dem Ordner kannst du einfach Dateien anlegen, die so ein bisschen so ja, einfach die Informationen hergeben, die du sonst halt eben jedes Mal entweder reinprompten würdest oder halt die halt vielleicht auch so ein bisschen auch nicht nur Informationen über dich sind, sondern eben übers Verhalten, was du jetzt gerade erwartest. Und je länger man das macht für sich, desto mehr lernt man auch quasi möglichst effizient mit dem Tool zu arbeiten. Ja. Das, was du angesprochen hast mit dem, hey, ich habe folgende Idee, wie mache ich das überhaupt? Bis hin zu, hey, bevor du sagst, du bist fertig, öffne die HTML im Browser, klick jeden Button durch und teste sie selber, erstell einen Testreport und wenn du den erstellt hast, erstell eine Liste mit Aufgaben, die du dann selber abarbeitest, um jeden Fehler zu beheben. Ja. So. Und so merkst du, ah, stimmt, ich muss ja gar nicht selber gucken und dann sagen, ne, hier sind die Fehler, sondern du kannst das auch auslagern. Ja. Und je mehr du das machst, desto mehr Szenarien fallen dir auf, wo du merkst, hey, das muss ich eigentlich gar nicht selber machen. Ich muss halt nur darauf hinweisen im Zweifel. Oder ich muss halt eben sagen, hier, das ist eine neue Aufgabe für dich. Ja. Was so ein bisschen, finde ich, ist wie so ein Muskel, den man trainiert. Ja. So wie damals, so wie google ich am besten, wo Leute dann echt Quatsch reingetippt haben, wo du gemerkt hast, so, wow,
wie kannst du so ein Ergebnis kommt.
Genau das gleiche, also dieses gleiche Muster erkenne ich hier auch bei mir selbst, dass ich merke, hey krass, je häufiger ich das mache, desto mehr merke ich, wie ich besser darin werde zu verstehen, was ich die tun muss, um das zu bekommen, was ich gerne hätte, ohne möglichst viele Umwege. Und das ist, glaube ich, ein Skill tatsächlich. Ja. Vielleicht irgendwann mal nicht mehr, weil die KI dich so gut liest, dass sie sagt, du bist ein Idiot, ich weiß, was du willst. Aber jetzt im Moment ist es so, dass wenn du das übst, dass du merkst halt, wie mächtig du wirst im Hinblick darauf, eben das zu bekommen, was du von der KI möchtest. Halt.
Ja. Ich könnte also zwei Sachen. Zum einen, dass ich natürlich gerade auch, muss man dazu sagen, so ein bisschen in so einer Honeymoon-Phase eben auch bin und ich gerade einfach dafür mit Fun habe und es mir einfach Bock macht wie ein Spiel, dass ich so denke, ey, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade irgendwie das neue James Bond zu spielen, sondern ich spiele ein bisschen Claude. So, also das, so ist es gerade quasi. Und ne, dass ich, apropos Effizienz, dass ich dann so dachte, ich habe jetzt hier in der PDF, da stehen so 2, 3 Sätze, die müssen gelöscht werden. Claude, lösch die mal, anstatt dass ich selber lösche. Das macht gar keinen Sinn. Ja, es ist viel schneller, wenn ich selber das einfach lösche. Aber dann habe ich so gesagt, so, nö, ich habe mich jetzt darauf geeinigt, ich tippe jetzt hier nur noch was rein und sage, was er machen soll. Warum sollte ich denn meine Finger an die Maus bewegen? Das macht ja gar keinen Sinn. Der feine Herr benutzt selber nicht mehr seine Hand. Was natürlich effizienzmäßig gar keinen Sinn macht, aber was einfach witzig ist, dann zu gucken, okay, ja gut, hat er richtig gelöscht und so, einfach zu lernen, was die Grenzen und die Möglichkeiten sind. Und gleichzeitig, um dann eben so ein bisschen auf das merkwürdige Gefühl einzugehen. Zum Beispiel, als wir im Mongos-Essen waren, ne, da habe ich diese ganze Datenbank gerade angelegt und diesen ganzen Shit. Und da habe ich gesagt, pass auf, Claude, ich bin jetzt hier irgendwie 3, 4 Stunden essen. Ich möchte, dass du während der Zeit arbeitest. Stell mir keine Fragen, sondern ich bin jetzt weg, du arbeitest für dich. Wenn du fertig bist, prüfst du das nochmal. Wenn du nochmal fertig bist, prüfst du das nochmal. Immer nach den und den Kriterien. Und wenn ich wiederkomme, hast du dein Zimmer aufgeräumt, so ungefähr. Dann ist hier quasi alles sauber, es funktioniert und Ende Gelände. Und dann hat man einfach das Gefühl, ich kann jetzt gute Zeit mit meinem besten Freund verbringen.
Ja.
Und parallel bin ich produktiv. Und das ist einfach so verrückt, dieses Gefühl, dass man da gleichzeitig irgendwie so ein bisschen aufpassen muss. Und dass ich mir vorstellen könnte, das könnte so ein gesellschaftliches Problemphänomen irgendwie werden, dass Menschen das Gefühl entwickeln, sie können sozusagen, also sie dürfen keine Freizeit mehr so richtig verbringen, also dass man keine Freizeit mehr so richtig hat, jetzt im Extremform, Weil ich könnte ja da parallel immer produktiv sein und muss gucken, ob die KI weiterarbeitet, damit die parallel produktiv für mich ist. Und du hast so eine Produktivitätsinflation vielleicht in einer gewissen Form, weil natürlich dann die Qualität nicht immer gesichert ist, sondern da entsteht einfach ganz viel. Du kannst ja ganz viele Dateien, ich kann dir sagen, ey Claude, erstell mir 40 Tabuspiele bitte. Und die sind alle geil und so weiter und so fort. Und dann habe ich da 40 Tabuspiele, will ich damit? Also du, das meine ich mit so Produktivitätsinflation, dass du ja dann aber genauso gut merken musst, naja, was lohnt sich jetzt wirklich? Und auch eben so Rechenleistung und Datenvolumen und so weiter und so fort. Ne? So ein bisschen Nachhaltigkeitsaspekt auch zu bedenken. Wenn jetzt jeder jeden Scheiß da reinpromptet, ne, ist es natürlich auch nicht so mega geil. Das finde ich auf jeden Fall eine interessante Feststellung an mir, dass ich dann kurz so überlegt habe, ah, ich gehe jetzt irgendwie, das war hier zu der Junggesellenabschied am Samstag, dass ich dachte, am Morgen so, boah, ich bin jetzt irgendwie 12 Stunden nicht da. Was könnte Claude in dieser Zeit alles Geiles machen? Yeah, yeah. So? Und das ist ja total ein merkwürdiger Gedanke, dazu sagen, dass ich morgens mal an den Schreibtisch muss, damit ich auf jeden Fall irgendeinen Auftrag starte, damit ich nach Hause komme. Auf jeden Fall, ich was geleistet habe heute. Habe ich ja nicht gemacht, weil es natürlich Quatsch ist, aber ich habe diese Gedanken entdeckt und die fand ich irgendwie total witzig und spannend, so ein bisschen zu sehen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also ich hatte das genauso, exakt genauso. Mhm. Ich wollte gar nicht weg. Ja. Ich wollte immer weitermachen. Und dann kam aber, wie du auch gesagt hast, nach dieser Honeymoon-Phase kommt dann diese Feststellung, dass man merkt, okay, Moment mal ganz kurz. Das, was ich da teilweise produziere, ist halt einfach nicht wertvoll für irgendwen. So. Mhm. Und dann ist man halt kritischer im Hinblick darauf, so was macht man damit überhaupt? Und dann, glaube ich, der Punkt, wo ich jetzt gerade angelangt bin, ist eher zu sagen, okay, es gibt halt auch viele Aufgaben, wo es einfach Quatsch ist, eben dieses ganze Setup und dieses ganze Orchestrierungsthema sich irgendwie, anzutun für das, was man eigentlich dabei raushaben will. Und ich glaube, die nächste Phase, und das ist das, was ich gerade so ein bisschen so raufspüre, so bei mir ist auch im Arbeitskontext zu sagen, okay, Moment mal ganz kurz, wir sind jetzt von Chat zu einzelnen kleinen Aufgaben, zu kleinen Projekten zu, naja, jetzt will ich eigentlich quasi einen Prozess laufen haben, der niemals endet, der quasi angefragt werden kann, automatisch, und der halt quasi zum eigenen Ende kommt und dann quasi wieder schlummern geht. So ein bisschen wie, wenn du einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin hast, die du sagst, hey, ich habe eine Aufgabe für dich, mach mal, und aber ohne, dass ich jemand sagen muss, hier ist eine Aufgabe. Ja. Und ich fange jetzt langsam an, in so Prozessen zu denken, so nach dem Motto, okay, was ist eigentlich mein Job?
Also
okay,
mein Job ist, nur ich es kurz verstehe, so nach dem Motto, ich gebe dir Zugang zur Inbox für Troubleshoot, also für Problemreports. Wenn du siehst, da ist ein Problemreport drin, nimm dir den selbstständig, versuch das Problem zu fixen. Wenn du es nicht schaffst, ticker mich an. Wenn du es schaffst und löst, ist cool, sozusagen in die Richtung.
Genau. Oder halt eben so Prozesse, wo du selber manchmal sagst, okay, du hast halt eben keine strukturierten Daten. Also strukturierte Daten wären, hier ist ein bestimmtes Format, ein bestimmtes PDF-Formular, was exakt perfekt ausgefüllt ist. Unstrukturierte Daten wären, hey, ein Kunde hat eine E-Mail geschrieben mit Feedback. Du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, welchem, ne? Also es ist halt schwierig. Und das sind so Sachen, wo KI super spannend ist, weil das genau wie Menschen halt hingehen kann, sagen kann, hey, ich versuche die Essenz dessen irgendwie zu greifen. Ich versuche es zu kategorisieren, ich versuche da bestimmte Informationen dran zu pappen. Und dann versuche ich es irgendwo instrukturierte Daten wieder zu überführen, weil ich dann sagen kann, hey, dieses Feedback hat halt eben diese Veränderung in unserem gesamten Aufgabenplan irgendwie herbeigeführt. Und solche Sachen versuche ich jetzt quasi so zu aufzusetzen, dass du sagst, da muss ich nicht hingehen und sagen, hier ist ein Feedback, bitte Skill so und so ausführen, sondern lauscht halt mit, wenn Feedback reinkommt, nimm es dir, bearbeite das auf die und die Art und Weise, stell Rückfragen, hol dir noch Informationen rein, guck in dieses Programm, such dir die Infos und dann pack das zu diesem Themenblock mit und sortiere das nach eben Problembereichen und nicht nach Nennung von bestimmten Features. So. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das ist jemand, der gut ist in meinem Job, macht das auf die Art und Weise. Jetzt muss ich quasi diese Information, dieses Vorgehen dem Ding einpflanzen und sage dann, lauf, mach einfach. Und und das, dann habe ich quasi, da muss ich gar nicht dran denken, ob irgendwas, das ist wie so jemand, den du eingestellt hast, der einfach macht, bis du sagst, du bist gefeuert oder hör auf, das zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man sagt, man hat so bestimmte Aufgaben, wo eben halt eben der Mensch normalerweise benötigt wird, wo du dann sagst, eben, das läuft halt eben durch KI gestützt, halt eben teilautomatisiert oder komplett automatisiert.
Voll.
Und du hast nicht das Gefühl, ah, das wäre jetzt besser, wenn ich es selber machen würde.
Ja, ich sehe noch diesen ich sehe das jetzt in meinem Kontext zum Beispiel so, als könnte man sich überlegen, ne, wenn man sagt, ey, ich habe immer ein Arbeitsblattformat, da steht oben links die Schule, oben rechts mein Name, oben da das Datum, unten die Seitenzahlen. Ich habe keinen Bock, das mal zu formatieren. Nimm dir jeden Abend um 6 Uhr, gehst du hin, guckst meine ganzen Ordner durch mit Material und bringst die alle in das richtige Format. Das machst du jeden Abend, ja, wenn der PC an ist, fertig. So. Ne? Und das heißt, du sparst dir einfach so freudige Arbeit. Also die bringt ja keinen Mehrwert. Also die macht mich ja, das ist ja auch keine erfüllende Arbeit, ne? Weil man könnte ja immer so ein bisschen diese Kritik stellen, so, naja, aber warum bist du Lehrer geworden? Ja, nicht zum Korrigieren, nicht zum, keine Ahnung, die Grafik genau richtig in dieses Arbeitsblatt einbauen sozusagen, sondern fürs Unterrichten so, ne, mit den Menschen arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist dann einfach wie ein Werkzeug, wie eine PowerPoint-Präsentation so, dass du halt sagst, ne, die nutze ich ja auch, um meine Inhalte zu präsentieren, um die aufzubereiten und so weiter und so fort. Ja. Und im Prinzip ist es im Endeffekt nicht viel mehr, aber halt eben auch nicht weniger als so PowerPoint und Co., als Revolution für meinen Beruf jetzt zum Beispiel so, ne, dass du einfach, wie, stell dir vor, ne, hatten wir ja früher nicht, wir hatten dann das Tafelbild, den OHP so ein bisschen, diese komische Kackfolie da, ne, und sonst Bücher, und jetzt hast du halt eigentlich in jedem Unterricht hast du irgendeine Visualisierung, du hast irgendeinen roten Faden, der Lehrer kann dir zeigen, wo sind wir gerade in der Reihe und so weiter und so fort, was ja einen totalen Mehrwert bietet, und genauso, glaube ich, kann das eben dann auch genutzt werden.
Voll, und nur mal ganz an den Anfang zurückzukommen, meine kleinen Trading Games. Ja. Das Spannende ist halt eben, du hast zwei Dinge genannt, die super interessant sind in dem Segment. Zum einen halt, du hast jetzt eben dein eigenes Minigame gebaut, wo halt eben, das ist genau der eine Punkt, den die Leute auch denken aus Investorenperspektive. Was ist, wenn jetzt jeder seine gesamte Software selber so erstellen lässt? Also warum brauche ich, sagen wir, ich will ein Bild bearbeiten. Warum brauche ich den Photoshop, wenn ich einfach sagen kann, bearbeite das Bild für mich oder bestelle ein kleines Tool, was diesen Schwarz-Weiß-Effekt für mich.
Ey, in irgendeinem Podcast? In irgendeinem Podcast eben war die Werbung für nochmal so einen Homepage-Baukasten, wo ich dachte, ich kenne jetzt schon drei Lehrer, die sich ihre Vereins-Website selber gebaut haben und die irgendwie noch eine eigene App sozusagen gebaut haben. Und ich so, was ist eben dieses Unternehmen? Also die gibt's ja nicht, ne?
Exakt, aber genau das war so ein bisschen diese Apokalypse von Software, so die stattgefunden hat, so nach dem Motto, was ist Wix noch wert oder was ist, wie heißen die hier, Squarespace?
Squarespace war's, genau, das war die Werbung,
Was sind die noch wert, Fragezeichen? Ja. Und dann aber die Frage, und auf der anderen Seite so, hey, mal ganz kurz mal, also wir haben jetzt schon so viele Rechenzentren und es werden so viele gebaut und so weiter. Brauchen wir die alle noch? Oder sagen wir nicht alle in ein paar Tagen, ja, komm, weiß, spannend, komm, ich mach das wieder selbst. Und diese Angst quasi in beide Richtungen ist halt super spürbar gerade im Markt. Das heißt, dass diese ganzen Chip-Hersteller, die einfach so 10% Swings jeden Tag machen. Ja. Und das auf der anderen Seite eben, wie gesagt, andere Unternehmen, wenn man zum Beispiel sagt Salesforce oder sowas, also es ist keine Anlageberatung, aber halt so Unternehmen, wo du sagst, ich baue jetzt nicht mein eigenes Salesforce. Ja. Also, ich baue jetzt kein eigenes Buchhaltungssystem. Ja. Forget it. So, das hat einfach 20 Jahre quasi Bugfixing hinter sich, das baue ich nicht mit Claude in 3 Stunden. Ja. Na, gehört es genauso verprügelt wie Squarespace und Wix oder gehört es eben nicht verprügelt gerade? Und ich glaube, das ist gerade der spannende Teil, warum ich am Anfang gesagt habe, so hey, das macht mir gerade total viel Bock, so ein bisschen zu gamblen, weil du einfach genau um diese Angst, die du ja selber spürst und du die selber sehr gut nachvollziehen kannst, quasi einfach den Markt quasi mitfühlen kannst, so nach dem Motto, es kommt eine Nachricht, oh Gott, Nvidia sagt, vielleicht verkaufen wir doch nicht so viele Grafikkarten, oh mein Gott, das war das Ende. Aktien crashen. Ja. Wenn du sagst, nee, war jetzt nur so ein kleines Hirngespinst, geht morgen wieder weiter, kaufst du. Wenn du sagst, nee, crasht wirklich, dann kaufst du halt nicht und kaufst wieder Software. Also das ist so ein bisschen dieses Gegenpaar, was so sich gegenseitig quasi so ein bisschen, so ein bisschen den Boden wegnimmt. So. Woran glaubst du eher? Das fand ich nur ganz witzig, weil du genau die Sachen angesprochen hast, die quasi jetzt gerade diese ganze Investorenwelt und jeder Hobby-Gambler einfach gerade spürt und dann auch mit in beide Richtungen mitgeht oder eben halt auch nicht. Und
parallel läuft ja noch eben noch das übergeordnete Meta-AI-Game, wo du dann wieder hörst, okay, jetzt ist irgendwie Gemini führend, jetzt ist der führend in dem Kontext und so weiter. Und OpenAI ist irgendwie, hat eingewilligt, irgendwie in die Waffenindustrie zu gehen oder whatever. Ja. Und deswegen switchen jetzt Leute von da nach da und so. Das heißt, da hast du ja auch noch mega viel Bewegung, das auch nicht nur auf Qualität gemünzt ist, sondern einfach auch ideologisch getrieben ist. Das ist so nach dem Motto, viele in Europa warten vielleicht auf Mistral und sagen so, ey, die müssen da mal hinkommen sozusagen, ne? Genau. Damit man irgendwie mit gutem Gewissen die AI verwenden kann, dann hast du sowas in Schulen wie dieses Telly damals und denkst du, okay, das ist aber einfach 2 Jahre her sozusagen, also das ist die AI von vor 2 Jahren, damit kriegst du irgendwie keinen unterm Mond hergeholt, so, das bringt überhaupt nichts. Und das ist ja die schöne Überleitung zugleich um 19 Uhr im Zweifel, ne, bei WWDC, ne, dieses, dass du jetzt merkst, Apple switcht jetzt irgendwie auch und sagt, ja, dieses ganze On-Device ist schön, machen wir auch so ein bisschen, aber wir merken, wir machen es nicht so gut. Deswegen nehmen wir jetzt irgendwie so eine Gemini-Base und es ist noch so halb On-Device, so ein bisschen auch nicht vielleicht und so. Und das finde ich halt auch total spannend zu sehen, wie die sozusagen die Treiber von KI, nicht nur jetzt so Nvidia und so, die quasi die Hardware liefern, sondern eben auch die, die dann irgendwie versuchen, diese Softwarelösung von KI zu bedienen, was so bei denen abgeht. Weil Anthropic zum Beispiel hat doch jetzt die letzten 2-3 Tage, habe ich von denen die Schlagzeilen gelesen, so, ey, wir müssen das AI-Game bremsen wieder. Jetzt sind wieder diese Schlagzeilen auch da, die eben sagen, so, wir müssen wieder ein bisschen auf die Bremse drücken. Ich weiß nicht, was die Beweggründe sind, ob es jetzt irgendwie so ist, wir merken, wir kommen nicht mit den ganz Großen, oder ob das ein, keine Ahnung, berechtigte Sorge ist, I don't know. So, aber das, da merkt man ja eben dieses Game auch noch und das ist ja wahrscheinlich, was den Gamble-Markt sozusagen auch noch mal total swingt.
Ja. Und das ist halt auch der interessante Teil, um auch mal auf SpaceX zurückzukommen, weil das ist halt die andere Brücke, die dann geschlagen wird. Auf der einen Seite sagst du, boah, Anthropic und OpenAI, super geil, Trillionen Unternehmen mittlerweile beide. Mhm. So. Und dann sagst du, aber SpaceX ist voll überbewertet. Mhm. Aber SpaceX quasi ist eine Mischung aus, wenn du so willst, aus eben beiden, weil die halt auch ihr eigenes AI-Model haben mit Grok. Gleichzeitig halt eben sagen, du hast halt eben die Rechenzentren. Also wenn du zum Beispiel sagst, warum ist jetzt, weil sie die ganzen Rechenzentrenanbieter so hoch bewertet, ja, weil und dann hast du das plus eben noch Raketen. Also mittlerweile ist SpaceX halt eben nicht nur Raketen, sondern eben die anderen Sachen noch. Und dann kannst du auch sagen, naja gut, aber ich krieg ja quasi Claude, in Anführungszeichen, plus Raketen, plus Rechenzentren. Ist die Bewertung vielleicht doch nicht so absurd. Mhm. Und dann ist es halt auch das Absurde. Jeden Tag kommt so ein Deal. Zum Beispiel hat jetzt Google announced, die kaufen für 1 Milliarde pro Monat quasi Rechenkapazität von SpaceX.
Krass.
Und damit war selbst die Bewertungsbetrachtung, ja, Google crazy. Und Anthropic auch.
Ja.
Damit ist die Betrachtungsweise von erstmal Elon Musk hat alle gescammt, weil er XAI gekauft hat, zu, oh shit, das hat sich in 18 Monaten rentiert. Bestes Investment ever. Und dann ist aber, und dann war die andere Kennzahl, war zum Beispiel der Preis zu deinem Umsatz. Mhm. In welchem Verhältnis steht der? Und der war bei 100 letzte Woche. Mhm. Der Google-Deal ist jetzt auf 40 runter.
Mhm. Krass.
Das heißt, ein weiterer Deal und das Unternehmen ist halt, das ist extrem günstig bewertet, in Anführungszeichen.
Ja.
Das heißt, diese ganze Spekulation um SpaceX ist halt so, es kann sich jeden Tag in alle Richtungen ändern. Mhm. Deswegen ist es, finde ich, halt Leute so fast schon drollig, die sich da hinstellen und sagen, ja, es wird voll der Scam oder es ist voll das Jahrtausend-Event. Ich denke, niemand weiß es. Ja. Vielleicht kommt morgen OpenAI oder kommt Mistral um die Ecke und baut was Krasses und dann ist alles nichts mehr wert. Also es ist halt so spekulativ und so heiß und so dynamisch, dass ich glaube, jeder sich hinstellt und sagt, es wird so sein.
Ja.
Halt einfach nur
klar.
Sagt man, ein bisschen
Quatsch erzählt. Ja. Das war doch irgendwie vor, in der Corona-Zeit war das doch, glaube ich, oder kurz nach Corona. Da hast du schon AI-Zeit? Ich weiß gar nicht genau. Wo dann hier dieser chinesische Blue. War das Blue? Nee, also irgendeine chinesische AI doch auf einmal kurz in den Top-1-Charts aller Dinger war, sozusagen, so, ne? Wo man auch gemerkt hat, okay, wir haben auch noch China irgendwo da hängen, die ja auch im Zweifel sagen, ey, wir machen unsere ganzen Codes öffentlich. So, wir sind Open Source, einfach nur um diese amerikanischen Unternehmen so ein bisschen zu scale. Also, das Ganze unansprachig zu sagen, ne? Um zu sagen, macht euch das Game so ein bisschen kaputt. Klappt noch nicht so ganz, aber weißt du auch nicht, ob dann auf einmal morgen das kommt und du weißt, oh shit. So.
Aber klappt doch besser, als sich OpenAI und Anthropic gerade wünschen. Ja. Also es gibt immer noch die Modelle, die aus China kommen und die sind gut.
Ja.
Also die sind nicht komplett für die Tonne. Und
ich habe gelernt, gerade
weiterhin auch noch.
Ne? Ja, ich habe nur gelernt, so gerade vom Mathelehrer habe ich es gehört, so der lässt jetzt auf einem eigenen Server, lässt er einfach irgendeine chinesische KI quasi laufen, die Open Source ist, und nutzt die quasi für so Mathe-Physik-Probleme, wo du halt denkst so, da ist sie vollkommen gut, aber klar kann die nicht Sprache, also was heißt klar, aber die ist wohl nicht so gut
nicht in Sprache. Fragst du nicht nach irgendwelchen Ereignissen an irgendeinem Square, so, solange du das nicht fragst, ist alles gut, aber sonst, Mathe ist gut.
Ja. Und das ist ja auch wieder dann so ein Game, so in die Richtung kann sich's ja auch entwickeln, ne, haben wir auch schon 100 Mal, jetzt verstehe ich das alles mal mehr, und das hast du alles immer mir schon erklärt, so dieses, ne, vielleicht hast du einfach verschiedene Kontexte, einfach verschiedene AIs, genauso stelle ich jetzt gerade ja auch fest, dass Claude einfach nicht so cool ist, um mit dem zu sprechen. So, dass wenn du sagst, ich habe mal kurz eine kleine Frage oder so, ist einfach nicht so geil. Da ist dann zum Beispiel Gemini cooler oder andere sozusagen. Und das ist
voll
irgendwie,
Deswegen, ich bin super gespannt auf gleich. Bin super gespannt, was Apple da jetzt noch raushaut. Vielleicht kommt da ja noch was Cooles, dass man so merkt, okay, vielleicht weiß ich nicht, ja, kommt da irgendwas
von? Ich bin sehr gespannt. Denkt, ja.
Die Hoffnung ist da. Ja. Ich wünsche mir es ja sehr, aber ob es jetzt wirklich, also ich glaube auch nicht so richtig dran, aber.
Ja, aber es macht Spaß. Nein, also ich würde so sagen, es macht mir ganz viel Spaß, sich darauf zu freuen und zu hoffen sozusagen und es witzig zu finden und ja, cool zu finden. Aber es gibt auch viele Anteile, die in mir sagen, nächste Woche sitzen wir und sagen, ja, es war so wie immer. Und die coolen Sachen kommen erst 2028 oder so.
Das stimmt, aber ja, die Hoffnung stirbt. Oh, ja,
also genau, ich bin, in mir ist wieder ein bisschen diese, seit langem hatte ich jetzt nicht mehr so ein bisschen diese Technik-Euphorie entbrannt. Das finde ich irgendwie ganz schön, das macht mir irgendwie Bock, was man so denkt. Weil, was jetzt gerade ja so YouTube und so auch dominiert, so diese ganze Whoop und Amazon und Fitbit und so diese Debatten, die jucken mich irgendwie nicht so richtig, die kriegen mich nicht so, obwohl ich das auch spannend finde, was sich da technisch irgendwie so tut, aber ich bin nicht bereit, 100 Euro irgendwie zu bezahlen für irgendwelche Abo-Modelle und so ein bisschen, das geht so ein bisschen wie das, was hier 23andMe dann auch mal irgendwann ja angeboten hat mit, schick uns deine Blutbilder und wir geben dir so einen Gesundheitsreport. Ja. Finde ich immer noch eine spannende so Gedankenwelt, in die man abtauchen kann, aber das irgendwie kriegt mich das nicht, weil es zu weit weg ist in der Wesenform von mir und irgendwie dann doch irgendwie zu viel Spielerei für mich ist. Aber jetzt habe ich gerade so ein bisschen entdeckt, diesen KI-Markt, den ich ein bisschen spannend finde und ein bisschen, der mir irgendwie Freude macht. So, weil Hardware, sind wir ehrlich, Hardware ist einfach nicht so spannend. Steam Deck kostet 1.000 Euro, jetzt hat irgendwie Valve announced. und keine Ahnung was, also das ist alles einfach teuer und groß. Und das Spannende ist ja so ein bisschen, du weißt ja auch gar nicht, wie viel Hardware, welche Hardware du jetzt so in mittelfristiger Zukunft irgendwie auch so ein bisschen brauchst. Ne? Geht es einfach nur noch, gerade in der Spielindustrie, machst du alles mit so Nvidia GeForce Now oder wie es heißt, keine Ahnung, und streamst aber nur alles, das heißt, du brauchst nur eine gute Grafik, eine gute Internetleitung und irgendwie einen geilen Bildschirm und dann kannst du auch auf dem Handy das jetzt direkt irgendwo hin streamen. Ja, ja. Oder wollen wir in unseren Rechnern jetzt irgendwie geile Grafikkarten haben, weil wir selber die KI hart drödeln lassen wollen sozusagen? Ja, und warum ist eigentlich Bitcoin bei 60.000? Das sind die Fragen, die man sich so stellt.
Ich prognostiziere für in nächste Woche, zwei Wochen sitzt du da und sagst, eine kleine Bestellung bei Apple gemacht. Ich habe hier so 15 Mac Minis, die stacke ich. Und dann kann ich nämlich lokal nämlich Kimi K2 laufen lassen. Das wird die und die Aufgaben für mich erledigen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Phase auch noch kommt. Das ist dann ich frage es lokal halt. Wir werden sehen, Ihr seid live dabei, wenn in einer Woche oder zwei
absolut
die große Auflösung kommt, was für Hardware kaufen wir noch. Ja. Und ihr seht im Hintergrund so Max und Roll am Schwitzen. Ja. Was ist los, Bro? Ja, ich hab hier einen Server-Rack in mein Zimmer gestellt.
Und du bist so parallel, du
hast am Handy. Jetzt mache ich Bitcoin.
Und siehst du drückst du noch so, hast du eine App gebaut, mit der du nur so per Klick irgendwie so Trades machen kannst. Das finde ich auch witzig.
Das wäre, davon muss ich Abstand halten. Das zu sehr.
Ach, wunderschön. Okay, dann packen wir es für heute. Einen wunderschönen Abend und wir hören uns.
Ciao, ciao.